Kartell-Podcast mit Martin Schlüter und Daniel Rabe.
Ja, ihr Lieben, da sind wir wieder. Podcast Nummer 7, wieder bei strahlendem Sonnenschein, wieder im schönen Innenhof hier in der Lindenstraße. Wir freuen uns auf aktuelle Themen, auf drei tolle Gäste. Wir haben viel zu besprechen, Daniel, glaube ich. Wir müssen erstmal ein bisschen frustlos nach Papieren, die heute schon irgendwie kursieren, wie es weitergehen soll mit den Maßnahmen der Corona-Politik. Aber erstmal herzlich willkommen. Hi Daniel, wie ist es bei dir?
Ja, hallo Martin. Soweit eigentlich ganz gut. Ich bin, glaube ich, wie du wahrscheinlich ein bisschen schockiert über das, was so heute Morgen hatte ich noch gute Laune und dachte, Mensch, wir steuern da eine richtige Richtung. Und jetzt, ja, so ein bisschen, wo ich dachte, Mensch, das dauert jetzt auch alles noch was länger.
Scheint länger zu dauern. Ich finde es auch unverständlich, weil es wurde vieles anders suggeriert die letzten Tage. Man kriegt ja durchaus über persönlichen Kontakt, aber auch über die Medien vieles gespielt. Es wirkte so, als ob eigentlich man bereit wäre, jetzt mutiger nach vorne zu gehen. Es geht gar nicht nur um die Öffnung, auch so was Tests angeht, was Impfstrategien angeht. Und das klang jetzt wieder zumindest erstmal alles so doch wieder altbacken und der alte Trott, ne?
Absolut. Also ich habe so das Gefühl, ich glaube, drei Sätze kann ich dazu sagen, dass wir in Köln gerade da wirklich viele Gespräche führen, dass man da eine vernünftige Strategie anwenden kann, dass man testen kann, großflächig angelegt für alle Bürger. Die Möglichkeit zweimal die Woche darstellt, Infrastruktur mit der Stadt Köln hinstellt und man merkt an so vielen Ecken, dass das so langsam ist und so bräsig ist und das macht einen wahnsinnig. Und wir haben, glaube ich, oder viele haben ja Anne Will geguckt letzten Sonntag,
ja,
wo ich wirklich, ich war hellwach, hatte Herzrasen und habe echt auf den Tisch gehauen, weil ich wirklich dachte, der Kanzleramtsminister, was sagst du da? Du weißt es nicht, das ist ja okay, das ist nicht sein Job, dann soll das anderen überlassen.
Aber trotzdem war krass die Diskrepanz zwischen der Überforderung des Kanzlerministers und total fähigen, fitten Leuten aus verschiedenen Bereichen, die einfach gesagt, wir haben Ideen, wir haben Strategien, wir müssen einfach mal loslegen. Ne? Ja. Und der saß da wie ein Teddybär und guckte so ein bisschen freudoof in die Runde und man hat das Gefühl, der hat es gar nicht verstanden.
Ja, es war wirklich so, dass die anderen Gäste irgendwann gar nicht mehr ihn angegangen sind, weil sie ihm, glaube ich, leid taten. Also das war wirklich, das war echt so ein, also spätestens der Moment, wo ich dachte, verdammt, und lasst das den Leuten, die einen Plan davon haben, Infrastruktur irgendwie hinzusetzen, die große Festivals machen. Die kriegen es hin, die schleusen so auch Leute durch. Die können die Leute testen, die können machen und tun. Und jetzt auch krass, wie Österreich uns das gerade vormacht. Also wirklich vorbildlichst eigentlich. Und da müssen wir nichts nachstehen, tun wir aber.
Ja. Ich fürchte, ja, gut, morgen kommen Entscheidungen, Maßnahmen. Ich glaube auch, dass die Länder das anders sehen als die heutigen Dinge, die der Bund schon in die Öffentlichkeit getragen hat. Aber es klingt nicht so positiv, wie wir letzte Woche hier gesessen haben, schon ein bisschen geträumt haben. Ne?
So gar nicht. Also muss man jetzt nochmal den Hörern kurz sagen, wir haben heute Dienstag, wenn wir es aufnehmen. Wahrscheinlich kommt der Podcast Donnerstag raus. Das heißt, wir wissen nicht, was die morgen besprechen werden. Aber wir haben so ein erstes Papier vorliegen, wo die Gastronomie wirklich mit zuletzt kommt. Wo es erst heißt, nur draußen, was ich generell in Ordnung finde. Dann heißt es, die Leute müssen getestet sein, die Leute müssen sich digital eine Reservierung vornehmen. Und ich weiß nicht, was da noch dran steht, aber mehr Einschränkungen kannst du eigentlich gar nicht da reinpacken. Und
das, es ist auch, klingt so, das ist auch weder handelbar noch transportabel für Gäste, dass man vorher digital reservieren muss. Wir verstehen die Abstände, wir verstehen Lüftungskonzepte, aber das ist, glaube ich, nicht handelbar, was da gerade geplant ist.
Wenn du irgendwas aufsetzt, wo du lieber zulässt, dann macht es einfach keinen Sinn.
Absolut. Aber wir wollen die gute Laune nicht verlieren. Genau. Wir haben ein bisschen Wein hier. Wir haben einen sonnigen Tag. Wir haben unseren ersten Gast hier schon sitzen. Das ist der Sebastian Homburg. Ich kann das so sagen, sehr guter Freund von mir, der zwei Dinge macht, die uns hier sehr interessieren. Also er macht noch viel mehr. Aber einerseits hat er einen Start-up vor gut zweieinhalb Jahren gegründet, was uns sehr neugierig macht. Und zweitens ist er Mitglied der Wilden Horde. Ich glaube auch, man kann sagen, der Führungsebene. Und uns einfach mal ein bisschen näher bringt. Ich weiß da vieles, aber viele unserer Zuhörer, glaube ich, nicht. Was machen die Jungs? Ist das Fußball und Gewalt und so weiter? Oder ist es eher auch karitativ so sozial, was da passiert. Insofern erstmal herzlich willkommen, lieber Sebastian.
Hallo Martin, hallo Daniel. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
Sehr gerne.
Sehr cool.
Wenn wir gleich persönlich sprechen, du hast den Spitznamen ein bisschen ganz Köln bekannt als der Kalker. Also nicht wundern, wenn ich gleich Kalker sage, sondern du heißt Sebastian, aber ganz Köln nennt ich den Kalker. Wie kommt das? Ich glaube, das ist recht logisch, ne?
Ja, ich bin Kalk aufgewachsen, bin einer von den wenigen gewesen, der aus Kalk kam, quasi aus der FC-Ecke in dem Kreise. Und dann hießen viele Sebastian, das waren echt sehr, sehr viele. Und dann hat sich das relativ schnell rauskristallisiert, Kalker. Und ich bin halt auch stolz auf meine Herkunft, bin bei Borussia Kalk auf Fußballplatz groß geworden. Und deswegen war das eigentlich völlig klar. Ergänzend halt noch dazu, was Martin gerade gesagt hat. Ich bin zwar langjähriges Mitglied in der Wilden Horde, aber Führungsposition bin ich nicht mehr. Das sollte noch klargestellt werden.
Gut.
Aber von daher, was machen die Jungs quasi halt? Natürlich fehlt gerade ganz viel, ob es von der Firma ist quasi oder halt auch aufs Leben gesehen, auf sein Hobby bzw. die Leidenschaft. Im Stadion, fangen wir mal gerne mit dem Stadion an, wie du jetzt gerade eben gesprochen hast. Es fehlt halt einfach, man ist halt Woche für Woche ist man unterwegs gewesen, man ist in die Stadien gefahren, heim wie auswärts. Man musste seinen Urlaubsplan danach richten. Man ist jedes Wochenende
eigentlich gewesen. Fährst du überall mit hin?
Ja, richtig. Seitdem muss ich ehrlich dazu sagen, seitdem ich die Firma halt habe, gibt es halt auch das ein oder andere Spiel, wo es dann halt mal nicht möglich ist quasi. Ne? So, aber die Abstufung kann man dann nach den Jahren dann halt auch, muss man dann einfach mal hinnehmen. Auch wenn es mir immer noch schwerfällt. Aber es ist halt dann einfach so eine Entwicklung quasi, dir fehlt das tägliche Brot eigentlich quasi. Wenn du gewohnt bist, mit deinen Leuten quasi unterwegs zu sein, auswärts zu fahren, zu Hause zu sein, dein tägliches Ritual zu führen quasi und das halt einfach von jetzt auf gleich wegbricht, das ist halt schon sehr, sehr extrem. Und ich denke, da kann jeder verstehen, jeder, der so ein Hobby oder eine Leidenschaft für sich selber vertritt, die gerade halt dann nicht mehr akut machbar ist quasi, was dann halt einfach fehlt. Und jetzt halt schon über ein Jahr und das macht natürlich was mit einem. Das ist auf jeden Fall völlig klar.
Ich habe da noch einige Fragen zum Fußball und deinem aktiven Geschehen da. Kurz zum Beruflichen, die Pandemie, wie wer trifft die dich? Kannst du gerade aufhaben? Wie handelst du das?
Erzähl mal kurz, was du genau machst.
Ja.
Weil das weiß jetzt außer uns nicht jeder.
Also, ich bin Gründer der Firma Sneaklean. Sneaklean ist eine Sneaker-Reinigung und Aufbereitung und forciert so ein bisschen, dass man halt nicht alles immer schnell wegschmeißt und wieder neu kauft, sondern halt alt zu neu macht quasi. So, das machen wir halt mit Sneakern, mit Designerschuhen und allen Dingen, die halt am Fuß sind. Da ist halt sehr, sehr viel rauszuholen. Und da wir halt als Reinigung geführt sind, das ist so die Hauptsache, haben wir halt das Privileg quasi öffnen zu dürfen. Deswegen wird man auch nicht hören, dass wir uns irgendwie beschweren, quasi, weil wir halt wirklich, wie gesagt, das Privileg haben, öffnen zu dürfen, im Gegensatz zu ganz vielen anderen. Natürlich, dreckige Schuhe, wie kommen die zustande? Ist, wenn Konzerte sind, wenn Feiern sind, wenn Fußballspiele sind, wenn irgendwas im Matsch stattfindet, wenn die Leute halt einfach rauskommen. Das fehlt natürlich trotzdem. Man darf zwar aufmachen, aber es ist natürlich viel weniger los. Aber man beschwert sich nicht, sagen wir mal so.
Und erzähl mal unseren Hörern, wie kam die Idee, dass du das machst? Das ist ja etwas Abstraktes. Gibt es in Deutschland noch mehrere Male oder bist du der Erste gewesen?
Also der Laden ist der zweite in ganz Deutschland quasi. Es gab bisher einen in Kassel und dann noch einige Eigenständige, die das von zu Hause gemacht haben. Ich wollte schon immer selbstständig sein und frei arbeiten quasi und komme aus der Gebäudereinigung, dass ich halt auch aus der Ecke halt schon ein bisschen Erfahrung hatte und dann habe ich halt überlegt, ja, was kann man denn machen? Und dann habe ich halt tatsächlich, ist jetzt keine Schleichwerbung, aber bei Galileo quasi einen Bericht gesehen über Jason Mark, das ist halt in Los Angeles jemand, der das gemacht hat, der damit schon groß unterwegs ist. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann probieren wir das aus. Dann hatte ich halt das Vergnügen quasi im damaligen Volksmund hier von dir, Martin, ja, dass du mir die Chance gegeben hast, dann halt auch hinten einzuziehen. Das ist halt quasi ein Hinterladen quasi, ein kleiner Insider sozusagen. Und ja, das entwickelt sich jetzt quasi, ist halt jetzt die halbe Zeit quasi, die wir aufhaben, ist halt jetzt Corona-Zeit. Aber okay, man muss Kopf hoch und weitermachen. Ne?
Unabhängig von Corona bist du aber mit dem Geschäftsverlauf zufrieden, kann man das so sagen?
Ja klar, mit dem Verlauf auf jeden Fall, es wird angenommen, gerade die Entwicklung in der Welt ist ja auch so, dass man halt weniger Sachen wegschmeißen will, dass man halt ein bisschen Mentalität halt auch in die Dinge reinsteckt, die man halt hat. Und nicht halt einfach so eine Wegwerfsgesellschaft hat. Gerade bei Sneakern kommt das immer mehr und mehr, dass du halt Schuhe hast, keine Ahnung, die warst du die hat's auf der Hochzeit an oder die hat's irgendwo unterwegs an, auf dem Himalaya oder wo auch immer, wo halt irgendwie was drin steckt, dass du die halt wieder aufbereitet haben willst.
Ne? Das heißt, jetzt mal so, für mich als Laien, ich habe zu Hause auch Sneakers, die haben mal 100 Euro gekostet, sage ich, und die sehen dann irgendwie nicht mehr so prall aus, sind ein bisschen ausgelatscht und dann denkt man so, ja, jetzt holt man sich mal ein paar neue. Aber die könnte ich dir vorbeibringen und dann machst du dafür, was kostet was?
Genau, also der Preis ist ein bisschen, da fängt bei 9,90 Euro an und geht bis 59,90 Euro eigentlich in der Richtung. Das geht von Reinigung bis Kleben, bis eine neue Farbe drauf. Manchmal hat man ja auch bei den Schuhen, dass halt einfach die Farbe ein bisschen verblasst. Ja. Also da kannst du halt wieder neue Farbe drauf machen, gerade so bei Adidas Gazelle, wer sich so ein bisschen auskennt.
Ist sowas noch zu retten?
Ja, rausholen, gerne.
Adidas Samba,
glaube ich. Ja, klar.
Okay, super.
Also da ist auf jeden Fall was zu machen, eigentlich mit jedem Schuh halt. Ne? Das ist halt so in der Richtung, wie man es liebt. Wir haben halt auch Schuhe, die nur 20 Euro kosten quasi, die bringen, aber weil es ihre Lieblinge sind, nochmal aus Thema Mentalität gesehen halt. Es gibt aber auch genug Schuhe, die kosten halt 120, sind aber nach 5 Monaten 200 wert, 250 quasi. Es gibt sogar Schuhe, die kosten 120 und sind jetzt bei 1800 innerhalb von 3 Wochen. Mhm. Ja, also das ist echt so eine Entwicklungssache, dass du halt auch nicht einfach hingehen kannst und sagen kannst, okay, ich kaufe mir die jetzt nochmal neu. Dann die gibt es dann halt vielleicht auch gar nicht mehr oder die kosten dann mittlerweile jetzt 600, 700 Euro. Und dann kommst du zu uns und kannst die dann halt für 20, 30, 40, 50, je nachdem, was du dann halt hast, kannst du die aufbereiten und dann halt wieder tiptop hinstellen lassen.
Voll gut. Unsere Zuhörer, wie finden die dich? Also du bist am Volksgarten in der Südstadt, aber hast du eine Homepage oder bist du auf Facebook, Instagram aktiv? Wie kommt man
also,
auf dich?
Ja, klar. Also da wir halt kein Riesenunternehmen sind mit Investoren und pipapo quasi, um irgendwas groß zu machen, sondern eigentlich, wenn man so sagen kann, in diesem Kreise eigentlich ein kleiner Mann bin, der einfach so ein bisschen seinen Lebenswunsch erfüllt, ist es halt die Sache, dass du jetzt nicht mich an jeder Straßenecke an der Laterne mit Leuchtreklame findest quasi, sondern also unsere Hauptwerbung läuft halt, ich persönlich kein riesen Fan von, weil ich halt bis vor Firmeneröffnung selber kein Smartphone hatte, das war 2018. Aber meine Hauptwerbung läuft über Instagram. Du hast halt bei Instagram quasi die Möglichkeit, du kannst bewerben ganz günstig, quasi, du kannst die Leute verlinken. Es ist halt umsonst größtenteils sogar. So, da erreicht man halt dann viele Leute. Das ist halt so die Hauptwerbung. Dann gibt es halt eine Homepage, das ist www.sneaklean.de. Da haben wir auch die super Domain bekommen. Ist auch nicht normal heutzutage. Und das ist so ein bisschen die Hauptwerbung. Und dann findest du uns halt quasi in einem Restaurant, halt an der Ecke, in einem Hinterraum. Wie halt besprochen, ganz sympathischer Hinterraum. Wenn man einmal drin ist, dann freut sich eigentlich jeder.
Sehr gemütlich, sehr kultig. Also ich war ja oft auf deinen Gast da schon und das ist echt eine geile Nummer. Ne? Das kriegt man gerne mal eine Fanta oder ein Bierchen, was auch immer.
Genau, bin ich auch sehr stolz drauf quasi. Und das ist halt die Entwicklung. Da sieht man mich, da kann man mich finden. Einfach viele Leute sagen auch mittlerweile, dass sie mich bei Google quasi als erstes finden quasi, obwohl es so viele Firmen gibt, mal so gesagt, die halt richtig Geld darauf legen quasi, dass bei Google oben gesponsert stehen und sonst was. Das ist halt bei uns nicht der Fall. Es ist halt im Endeffekt einfach so, dass es vermutlich so gut angenommen wird und so viele Leute da drauf gehen quasi, dass es sich so hoch gearbeitet hat. Und da sind wir halt auch sehr froh drum.
Ich kann euch das offen sagen, weil wir haben uns auch zu deiner Existenzgründung oft ausgetauscht. Du hast ja wirklich bei null angefangen, auch ohne irgendein, wie soll ich sagen, Finanzvolumen. Ne? Du hast den Raum angemietet und hast gerechnet, das kann ich bezahlen. Ich fange bei null an. War so, ne?
Genau, also da wir hier gerade auch in der Freundschaftsrunde reden und ich halt auch den Hörern vertraue und gerne einen der offenen Worte bin. Ich sage tatsächlich, ich habe das Gewerbe gestartet im Endeffekt mit 0 Euro im ersten Moment. Natürlich braucht man einen Laden ein bisschen zu bauen. Unser kompletter Laden ist aus Paletten gemacht, selbst gebaut von einem Kumpel von mir. Das heißt, da haben wir jetzt nicht irgendwo bei Ikea, Poco oder was weiß ich was irgendwelche Dinge eingekauft, sondern eigentlich zu 95% aller Teile im Laden sind selbst gebaut. Halt natürlich auch aus Kostengründen, aber halt auch eigentlich aus der Leidenschaft oder dem Anspruch her quasi, wie unser Konzept geführt ist. Das ist dann quasi so die Entwicklung oder der Punkt von der Geschichte quasi.
Machst du das jetzt seit 2,5 Jahren, ne?
Genau, richtig.
Und so kultig das ist und so schön das ist da in dem Hinterraum, sag ich mal, du möchtest aber schon auch mal mittelfristig in, wie soll ich sagen, mehr Lauflage kommen oder ein anderes Geschäft haben, oder ist das eine Nische, wo du sagst, das passt perfekt?
Das ist gerade noch schwer zu sagen, mal so, aber im Großen und Ganzen bin ich so, dass ich mag die Treppen bzw. Leitern, die gleich lang sind, aber verschiedene Stufen haben. So, und ich nehme lieber die kleinen Stufen, so, man kommt damit auch höher, weil wenn man die größeren Stufen nimmt, kannst du halt auch schneller runterfallen.
Das ist sehr klug.
Das ist halt im Endeffekt so ein bisschen der Ansatz, das musst du halt auch machen, quasi, wenn du, wie gesagt, keine großen Investoren oder sowas dahinter hast, sowas wäre halt auch nicht im ersten, was heißt nicht wollen, aber halt auch zu 98% ablehnen, weil wir wollten ja frei sein, wir wollten ja eigenständig bestimmen können und nicht jemanden im Nacken haben, der die ganze Zeit sagt, was zu tun ist.
Jetzt soll ich fahren, Fanny.
Macht gar nichts,
weil vielleicht kommen wir nochmal gerade zur Wildenhorte zurück, weil ich finde das total spannend. Ich hänge da nicht so drin, ich weiß nicht, was
du fragst mehr als ich, weil ich bin ja etwas näher dran.
Ja, das ist aber dann wirklich, wie so jemand, der außenstehend ist, ist die Wilde Horde halt schon so ein Mysterium. Das ist ein Zusammenschluss von vielen Jungs, glaube ich. Habt ihr auch Mädels dabei?
Wir haben auch ein paar Mädels, ja.
Wie viel seid ihr?
Wir haben insgesamt 900 Mitglieder.
900. Quasi. Was muss man machen, damit man in die Wilde Horde kommt?
Eigentlich musst du im Endeffekt nur ein Supporters-Schreiben unterschreiben. Quasi das ist, du findest die Wilde Horde cool, du findest die Choreos cool, du findest die Sachen, die passieren, die fahren zu allen Spielen. Wir machen die Lieder, quasi jedes Lied, was irgendwie in der Kurve kommt, muss ja auch irgendwo mal gedichtet worden sein von irgendwem. So, und wenn du das unterstützt und das cool findest quasi, dann kannst du wieder heute Fördermitglied werden.
Und wie kommt dieses Image? Also, ich sag mal, ich lese einen Expressartikel und da war die Wilde Horde und hat entweder Randale gemacht oder Krawall. Es ist oftmals so ein Licht, was da drauf geworfen wird. Woher rührt das?
Boah, woher das rührt, ist natürlich schwer zu sagen. Natürlich ist das eine Kultur quasi, die da passiert, wo halt auch mal Dinge passieren, die gesellschaftlich vielleicht dann nicht als cool empfunden werden, halt, ne? Müssen wir offen drüber sagen. Natürlich hat das auch alles ein bisschen mit dem Bild zu tun, wie es gerade gesellschaftlich reinpasst. Ne? So, die Fanszenen quasi in Deutschland, da rede ich jetzt noch nicht mal von Köln oder sonst was, die sind halt einfach kritisch, quasi kritisch immer in jeder Beziehung, jetzt unabhängig von Gewaltbeziehungen, das würde ich jetzt einfach mal in dem Moment rauslassen, sondern halt quasi, wenn was mit dem Vorstand ist, wenn was mit 50+1, mit den Regelungen, 50+1, das ist die Regelung, dass keine Investoren beim Fußball reinkommen können, um das nochmal so ergänzend dazu zu sagen, quasi dann stellt man sich halt dagegen, weil man halt jedes Spiel fährt, immer aktiv ist und dann hast du halt eine gewisse Leidenschaft entwickelt. Und diese Leidenschaft führt halt einfach dahin, dass du halt gewisse Sachen, die manchen Leuten vielleicht so halbwegs egal sind oder nicht weiter reinführen können, uns nicht egal sind. Und dann gehst du halt kritisch dagegen ein Und kritische Leute werden natürlich immer ein bisschen schlecht beäugt, weil du halt auch sagst, du übst halt Kritik, du greifst quasi jemanden damit an. Und das bringt halt im Endeffekt auf dem oberflächlichen Sinne erstmal Unruhe. So aus meiner Sicht, meiner persönlichen Sicht, bringt es halt keine Unruhe, sondern halt eine Klärung nach einer gewissen Zeit. Dafür musst du halt erstmal ganz kurz Unruhe bringen, weil sonst bleibt halt eine lange Unruhe. Ne? Also ich weiß nicht, wie wir das jetzt so
ihr wollt ein bisschen der Stachel im Fleisch sein. Ja, ne? Also durchaus Missstände anprangern, das macht ihr auch sehr laut, sehr offensiv.
Genau.
Was, glaube ich, nicht jedem gefällt. Aber was Daniel halt meint, ist natürlich schon so die Aufbereitung in den Medien. Also ich bin ja nun auch bei euch Mitglied, wir sind gut befreundet, das wissen auch viele. Und ich höre das ja auch oft. So, aber Will Holl ist ja auch immer so ein bisschen, ne, Richtung kriminell oder Gewalt. Nervt euch das? Stört euch das? Oder ist das ein Teil eurer DNA?
Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fahre so lange eigentlich schon zu Fußball, dass es eigentlich schon mal viel schlimmer gewesen ist.
Ja.
Quasi, also vom Standing her, als es jetzt gerade ist. Ich für meine Selbstreflexion kann es eigentlich nur mal so sehen. Ich kann jetzt so die letzten 13, 14 Jahre kann ich jetzt beäugen. Da, wo die Gewalt am schlimmsten war, quasi damals, war am wenigsten Gegenwind.
aber lass doch ganz kurz mal einen anderen Punkt nochmal, weil das habe ich bei Martin mehr mitbekommen, dass ihr echt ja auch einige soziale Projekte macht. Ihr traut euch sogar, ich weiß, dass die Stadt in Teilen sich nicht mehr reintraut und deshalb dort nichts passiert. Ich weiß, dass es viele Sozialarbeiter gibt, die nicht mehr reingehen in den Kölnberg. Ihr macht das.
Ja, richtig.
Was macht ihr da?
Im Endeffekt sind wir ja, vielleicht würde ich jetzt noch mal ein kleines Stück ausholen dafür.
Ja.
Wir sind ja im Endeffekt, wir haben 1000 Mitglieder in der Wilden Horde. Wir haben aber noch mehr 1000 Leute in der Fanszene. Da muss man sich halt einfach mal vorstellen, wenn es so viele Leute sind, dann hast du halt einen Querschnitt aus allem. Wir haben in der ganzen Fanszene, es gibt Ärzte, Anwälte, es gibt Hartz-IV-Empfänger, es gibt Leute, die nicht mehr arbeiten gehen können. Es gibt Leute, die in einem hohen Betrieb arbeiten, den jeder kennt im Endeffekt. Also es ist alles so eine vielschichtige Weise quasi. Das heißt, bei uns ist halt auch jeder willkommen. Jeder, dem es was schlechter geht, dem wird geholfen. Dem, dem es was besser geht, hilft dem Schlechteren. Also das sind so Sachen, die intern passieren, was man auch so sagen kann, die man so in einer Gesellschaft eigentlich nicht mehr findet. So muss ich auch ehrlich und offen so sagen. Und so hat sich dann halt auch weitergezogen, dass wir halt so 10 Jahren ist das jetzt der Fall, beziehungsweise im 11. Jahr den Kalker Kindermittagstisch unterstützen.
Ja.
Quasi das ist eine Institution wie es schon sagt, in Kalk, die sich um die Kinder auf der Schelsig kümmert.
Mhm.
Quasi, weil ich komme aus Kalk, haben wir eben schon mal drüber gesprochen. Da gibt es halt teilweise Kinder, die gehen Pfandflaschen sammeln, gehen ins Kiosk sich Haribo holen, damit sie was zu essen haben. Fakt. Mhm. Das ist so. Wir sind in Köln, wir sind in Deutschland, aber es ist einfach Fakt. So, da, wenn man sowas einmal mitbekommen hat, dann hast du halt selber ein Grundinteresse dahinter quasi, dass halt was verändert wird. Und jetzt ist es halt so, dass wir halt, wie gesagt, seit 11 Jahren den Kalker Kindermittagstisch unterstützen mit Lebensmittelspenden immer im Dezember. Und seit 3 Jahren schaffen wir es sogar so weit quasi, dass wir ein ganzes Jahr davon für alle Kinder der Schelsig, die zum Kalker Kindermittagstisch kommen, Essen kochen können, ein ganzes Jahr über.
Finde ich großartig.
So, und,
absolut. Da darf ich kurz ergänzen, ja, ich war ja dieses Jahr nicht möglich, im Stadion zu spenden, ne, durch die Pandemie und ohne Zuschauer. Es gab, glaube ich, 3 Stellen bei dir im Geschäft, im Fanprojekt irgendwo und bei mir im Lokal im Handtor. Wurde gesammelt, genau, dedicated noch. Das war schon beeindruckend. Also ich war nun der Empfänger der Spenden, also wir haben die da gesammelt. Was da an Leuten kommt, da kamen Kinder, die mit dem Fahrrad gefahren sind und 2 Tüten Haribo abgegeben haben. Und es kam ein Fanclub aus Erfstadt mit 3 Sprintern, voll mit Lebensmitteln, die einfach helfen wollten. Also das ist echt so ein Ding, wo man merkt, da wächst eine Stadt zusammen, da passiert etwas. Fernab von irgendwelchen, wie soll ich, Publicity, fernab, ihr macht ja keine große Werbung für. Da wird einfach konkret geholfen. Hat mich wirklich nachhaltig begeistert und spricht halt dafür, dass bei 900 jungen Männern passiert auch viel Blödsinn. Das ist klar. Das passiert aber bei euch, das weiß ich. Aber dass es auch viel, viel, viele Seiten gibt und auch sehr vielschichtig ist. Und das ist hier etwas, wo sehr konkret, sehr geil geholfen wird. Da jetzt Frage nochmal ausgehend jetzt nach Kölnberg, genau. Was passiert da genau?
Kölnberg kann man dann noch ergänzend sagen, weil wir den Kalker Kindermittagstisch jetzt haben. Wir haben, wie gesagt, vielschichtige Leute. Das heißt, wir sind in der ganzen Stadt vertreten und kennen dann halt auch überall Leute. Beim Kölnberg ist es so, dass wir mit dem Jugendzentrum Meschenich zusammenarbeiten. Seit jetzt 4 oder 5 Jahren, weil wir die Leiter quasi davon halt auch in der Südkurve stehen und wir die dadurch kennengelernt haben. So fing es dann irgendwann mal an, dann haben die halt ein Projekt gehabt, quasi, wo die einen Bolzplatz nach Meschenich machen wollten, quasi einen Bolzplatz hinbauen. Da haben wir dann halt unterstützt, selbstverständlich quasi, wo man auch noch, weiß ich nicht, ob es jetzt so öffentlich gesagt werden will, aber ich habe es auf jeden Fall in mir, dass ich sagen möchte, wo auch zum Beispiel Lukas Podolski einen großen Teil dazu gestiftet hat, quasi, dass...
Der bei euch Mitglied ist, ne?
Der bei uns Fördermitglied ist, genau wie... Genau, 800 andere Leute sozusagen, ja. Ne? So, keine Ahnung, das ist jetzt nicht, wir sind da jetzt keine Promi-Jäger oder sonst was quasi, ja, gerade wir eigentlich ja. Nicht. Und dann hat sich das halt einfach so ein bisschen entwickelt und durch die Geschichte, die jetzt noch gekommen ist, dass der Kölnberg quasi eine Aktion noch mit Chatar hatte, weiß ich, ob er das mitbekommen hat, hat die Chatar-Stiftung quasi noch was für den Kölnberg gemacht. dadurch sind wir halt auch nochmal aufmerksam geworden darauf, quasi haben nochmal den Kontakt gesucht, ob die halt vielleicht nochmal weiterhin Hilfe brauchen. Und daher kamen sie da mit der Information, dass halt da die Lebensmittel gerade so relativ knapp sind bei den Familien durch die Corona-Geschichte. Und dann haben wir uns halt wieder angeboten, quasi da zu helfen, quasi, weil manchmal ist es halt auch einfach nur ein bisschen, nicht Werbung, aber ein Weitergeben einer Information, dass gerade jemand Hilfe benötigt. Und die Vernetzung und die Hilfe in der Pandemie, muss ich auch ehrlich ganz sagen, wie du gerade eben schon angedeutet hast, quasi, die ist echt astrein, wie sich das entwickelt. Super, und das ist ja genau der Punkt, die eigentlich eine Stadt ausmacht und die eigentlich eine Stadt zum Leben bringt. So, deswegen ist da eigentlich auch noch immer noch weiter Potenzial nach oben. Und wenn wir das mal irgendwann hinkriegen, alle mal ein bisschen aufeinander zu gucken, nicht einen Finger aufeinander zu zeigen, sondern gemeinsam für die Stadt zu arbeiten, dann sollte es eigentlich jedem gut gehen.
Das wäre die nächste Frage nochmal. Ihr macht natürlich viel für den FC, ihr seid FC-Fans durch und durch, aber da ist so ein enger Bezug zur Stadt. Ihr wollt eure Stadtgeschehen, glaube ich, ein bisschen mit beeinflussen und durchaus ein Teil der Stadt sein, ne?
Ja, definitiv, quasi. Wie kann man es beantworten? Wir sind ja im Endeffekt, ich will jetzt nicht nur so für uns, aber quasi so, die FC-Fans sind ja quasi ein Teil der Stadt. Der Verein ist ein Teil der Stadt quasi, ein ganz wichtiger Teil der Stadt.
Absolut.
So, und das ist halt einfach der Punkt, wo sich dann einfach, genau wie der 1. FC Köln, die Gastronomie, der Karneval, im Endeffekt, hier spielt ja alles zusammen ein, was Köln ausmacht. Und das ist halt einfach die Geschichte, dass du dann halt einfach Lust hast, quasi deine Stadt bestmöglich zu repräsentieren. Quasi das Beste für deine Stadt soll am besten sauber sein, quasi so ist es auch bei uns. Glaubt man kaum, kann ich jetzt auch gerne mal sagen, dass Mitglieder von uns hingehen und einfach irgendwas am Boden aufheben.
Das passt sogar ins Image, was halt allgemeingültig ist, ne?
Richtig. Das ist auch das, was eigentlich auch nicht mein oder unser Anspruch ist, das irgendwie zu vermitteln, quasi. Ja. So, eben wurde auch nochmal die Frage gestellt, um darauf nochmal kurz einzugehen, ob uns das stört, quasi, dass wir so negativ beäugt werden. Von manchen Teilen. Mhm. Mich persönlich überhaupt nicht, weil ich einfach weiß, quasi wer ich, wer meine Leute und wer, was quasi sich abspielt, was die Gedankengänge sind und was man verfolgt und was dann irgendjemand nicht objektives, undifferenzierter Mensch aus einer Zeitschrift hernimmt oder aus irgendjemand, was er gehört hat oder was er geschrieben hat, ist mir wirklich völlig egal, weil es halt eh falsch ist. Und das weiß man dann selber und das ist ja die Selbstreflexion, wo es anfängt.
Wie war der Ursprung? Wie bist du damals zur Horde gekommen? Das passiert ja auch nicht automatisch, da muss ja schon in Kontakt gewesen sein. Bist zum FC gegangen und wie kam das dann?
Boah, bei mir persönlich, ich bin am Fußballplatz groß geworden, bei Borussia Kalk. Bin da halt auch schon immer jedes Spiel, dann halt als 12-, 13-Jähriger, hatte ich auch schon mal eine Südkurven-Dauerkarte mit Schals am Arm quasi zum Stadion gefahren. Da war ich auch in Kalk am Platz immer schon der FC-Jack sozusagen. Ja, ich sag mal so, durch dann eine gewisse Vernetzung, die du in der Stadt hast quasi, und wenn du dann gewisse Leute kennst, wenn du dann den richtigen kennst, dann entwickelt sich das natürlich schon noch ein bisschen schneller weiter. Und so war natürlich, als du dann in der Südkurve standst, auch schon seit 12, 13-Jähriger die erste Choreo gesehen hast oder, keine Ahnung, wo die, für mich war zum Beispiel auch relativ, das war, ne, warte. Ja genau, wenn du die Choreo siehst oder sonst was, das hat mich dann halt einfach angefixt quasi und dann wollte ich halt im Endeffekt auch die Fahne in der Hand halten und halt auch laut singen und das Bestmögliche für meinen Verein geben und so ist das dann automatisch passiert und wenn du dann halt selber Motivation reinlegst und da sage ich jetzt explizit, du Lust hast, eine Fahne zu basteln und die zu schwenken und wenn du deinen Mund in der Kurve aufmachst und emotional laut bist, das sind die Dinge, wo du dann automatisch quasi weiter reindrückst, weil du dadurch einfach zeigst, du liebst den FC, du liebst die Kurve und du liebst die Sache, die du hier gerade unterstützt. Dir geht es jetzt hier nicht um irgendwelche persönlichen Interessen oder sonst was quasi. Und das wird dann halt auch immer schon ganz gut ausgefiltert. Und das war im Endeffekt so mein Startpunkt, warum es dann halt immer irgendwie weitergegangen ist. Ich kenne da jetzt gar keine Brücke bauen oder sonst was, um zu sagen, da war mehr, da war weniger. Dadurch ist es jetzt rein oder dadurch wird es mit raus, könnte ich halt sagen, wahrscheinlich nur, wenn irgendwann die Klappe aufgeht und wieder zugeht halt.
Ihr macht ja in vielen Lokalen im Kölner Karneval die Tür. Das, so kennen wir dich ja beide auch. Du machst das in der Südstadt in vielen Lokalen, bei mir im Hahntor, mit eurer Gruppe, bei Johann Schäfer und. Da ist ja, wie soll ich sagen, viel Reibung. Da ist ja auch viel Aggression automatisch. Ich will rein, ich kenne den und den, da fliegt mal ein Bierbecher. Das ist einfach so. Da seid ihr ja bekennend, wie soll ich, deeskalieren und extrem ruhig.
Mega, also die allerbesten.
Die allerbesten. Das ist auch der Ruf eilt euch ja voraus. Ne? Das ist ja, ihr seid auch in vielen, vielen Türen inzwischen in Köln präsent. Aber da passiert ja relativ wenig im Verhältnis zu der Straßenbahn aus Mönchengladbach, um das mal so darzustellen. Woran liegt das?
Kann ich dir auch erklären, weil in dem Fall der Laden die Freundin oder die Frau ist. Ja. Der Schaden muss vom Laden abgewendet werden. So, und der Schaden kann nur abgewendet werden, wenn du es quasi schaffst, das Problem abzuwenden. Und das versuchst du im besten Fall erstmal mit Reden, vernünftig runterkommen, menschlich quasi darauf einzugehen, was ist sein Problem. Sobald halt von ihm passiert quasi ein Schlag oder sonst so, ist es ja auch geschult quasi in den Security-Schulungen. Wenn ein Schlag passiert, musst du dem halt ausweichen und ihn halt quasi so hinsetzen, dass er es halt nicht mehr machen kann. Mhm. Das ist halt aber bei uns ist es meistens, wie du es halt auch gerade eben gesagt hast, das ist auch ein gutes Beispiel. Super, dass meine Worte dann von eben vielleicht schon noch ein bisschen ausgeglichen sind dadurch. Die Ruhe, in der Ruhe liegt eigentlich die Kraft, quasi mit den Leuten zu sprechen, darauf einzugehen, weil die Leute haben Alkohol getrunken, die haben vielleicht schlechte Laune, die haben einen schlechten Tag gehabt oder sonst was, so, die wollen es irgendwo rauslassen und dann muss es eigentlich deeskalieren.
Das passiert total, das ist oft genug beobachtet.
Du hast aber, ja so, ne? Wir müssen langsam zum Ende kommen.
Machen wir auch.
Das müssen wir jetzt leider mal so. Wenn du privat unterwegs bist, gehst du in Kneipen, gehst du gerne essen, wohnst du noch in Kalk?
Ich wohne in Mülheim.
In Mülheim? Quasi. Wo gehst du dann hin? Wenn du abends mal sagst, ich muss jetzt mal 5 Bier trinken oder eine Kleinigkeit essen, gibt es da Anlaufpunkte?
Ja, also meine Hauptstation ist natürlich Reisdorf im Hahnentor. Mein Martin passt halt jetzt wirklich. Ich wohne zwar in Mülheim, aber ich bin halt mit meinem Fahrrad unterwegs. Ich habe die letzten 11 Monate 4.500 Kilometer gefahren. Das heißt, es ist auch egal, ob ich jetzt gerade in Mülheim, in der Innenstadt oder sonst was bin. Das ist für mich relativ flexibel. Was ich nicht mag, das kann ich auch mal so sagen, ist halt Disken und diese ganzen
Clubszene
quasi. So, da kannst du dich auch nicht mehr mit einem unterhalten oder sonst was. Ich bin eher wirklich der Kneipenfreund quasi, wo du mal mit jemandem anstoßen kannst, wo du mit jemandem sprechen kannst, den du vielleicht nicht kennst, mal auf kölsche Art.
Gibt es in Mülheim einen Geheimtipp?
Das Gildenbrauhaus, ne? Gildenbrauhaus würde ich halt nehmen, weil es halt einfach Gilden aus Mülheim kommt und halt so die Hauptansatz.
Sehr gute Küche, wir waren auch schon zusammen da. Ne?
Genau, wir waren auch schon da. Ja, war echt sehr lecker.
Preis-Leistung, exzellent. Vorher im Laden ist bei euch Platz, ne? Oder? Außenbereich.
Außenbereich und innen, ja.
Ja, genau. Wir waren damals im Winter da, das weiß ich noch. Da
genau, richtig. Also das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ist halt immer eine Frage des Bieres, des Geschmackes. Ne? Natürlich, ich bin der Freund, ich sage, aus dem Fass schmeckt mir alles. Mhm. Aus der Dose und aus der Flasche können wir uns eine Stunde drüber unterhalten. Aber für mich ist es halt super, es ist preislich gut. Ich glaube, da hast du für einen Schnitzel mit Pommes oder so hast du 13,90 € oder sowas. So, also nochmal 4-5 € unter der Innenstadt. Lecker, super Service, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen.
Letzte Frage, wir müssen zum Ende kommen. Dein Lieblingsessen, deine Leibspeise, was isst du am liebsten, wenn du ausgehst? Zum Hante oder ins Gildenbrauhaus?
Oder zu Hause.
Zu Hause. Ui. Ich muss dazu sagen, Schulter ergänzend, er ist wirklich bei mir treuer Stammgast, wir sind gut befreundet, er ist ein sehr komplizierter Esser.
Ja, deswegen muss ich gerade auch mal kurz schlucken, weil ich nicht weiter weiß. Also im Endeffekt alles mit Preiselbeeren.
Gambeer und so wild. Boah.
Also keine Ahnung, was ich sehr, 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 sehr gerne mag und was ich echt lieben gelernt habe, sind die Reibekuchen im Reisdorf am Hahnentor. Und
nicht
da,
so viel Werbung jetzt.
Und da, nein, ja, tut mir leid.
Halt quasi, bei Smudo bei Anne
kannst
Will.
Du gerne so weitergeben. Und ich kann wirklich nur mal als Tipp geben, bestellt euch mal Preiselbeeren zu den Reibekuchen.
Okay, das ist doch ein guter Abschluss. Ja. Hat bis jetzt erst ein Mensch immer gemacht, das bist du, aber gut so.
Hast du zuletzt noch einen Wunsch, einen Musikwunsch, den wir einspielen sollten, jetzt in dem Podcast, wo du sagst, den Song habe ich
ja
Bock drauf. Oder Interpret. Denn
so lange Dröpfchen von Kölsche Blut.
Ah, sehr schön.
Von Räubern, ne?
Ja, Kölsche genau, Blut richtig. Ja, ja, richtig, genau.
Ja, mega Song. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Danke dir und Prost euch.
Prost. Prost.
Mancher lügt die Schwade und dat deide so wie. Dat war typisch Kölsch, wo jedet bald nit mi. Selbst die Originale stirben langsam aus, so wie die Fassad von manchem Alehus. Und dat deit jedem Kölsche wie. Ja, dat deit jedem echte Kölsche wie. Verjänglich ist de Freud, unverjänglich is et Leid. Verjänglich is et Glück, so wie Macht und Herrlichkeit. So ja, de Kölsche Klümmel is nit wie wat he war. Nur eines, dat blieb immer da. Denn solang e Dröpfsche vom Kölsche Blut noch e Kinderhetze klopplös, redet weder Jan, wenn wir zusammen stand, dann wird Kölle nie Oma Jan. Redet weder Jan,
zusammen bestand, dann wird Köln die Umbauern. La 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 la. Adenauer, Ostermann und die Müllers ab, Trudeherr, Horst Müß und so ja die Rossersblatt. Der Zimmermann, der Milowitsch mit ihrer Eigenart, die anderen Stadt am Ring, doch so lebenswert gemacht. Und das tät jedem Kölsche Jod. Ein Stück davon, das haben wir alle im Blut. Verjänglich ist der Freud, unverjänglich ist es Leid. Verjänglich ist es Glück, so die Macht und Herrlichkeit. So ja, der Kölsche Klüngel, der ist nicht mehr, was er war. Nur eines, das blieb immer da. Denn solange ein Tröpfchen vom Kölsche Blut noch ein Kinderhetze kloppen lässt, redet wie Gajon. Wenn wir zusammen stand, dann wird Köln die Umarion. Redet wie Gajon. Wenn wir zusammen stand, dann wird Köln.
So, wir sind zurück und freuen uns sehr. Jennifer Glashagen ist hier.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Sehr cool. Stell dich mal ganz kurz ein bisschen vor oder mit zwei, drei Eckpunkten. Du bist 30 Jahre alt.
Genau, ich bin 30 Jahre alt. Ja, weiblich, ihr seht mich ja nicht. ich bin vom Berufs wegen her Heilerziehungspflegerin, schon ein paar Jahre dort in der Stellung einer Wohnbereichsleitung, also Abteilungsleitung sozusagen. Und das jetzt aber seit einem guten Jahr nicht mehr, weil ich nämlich schwanger war und eine wunderbare Tochter gekriegt habe Anfang letzten Jahres und seitdem in Elternzeit bin. Und dann habe ich gedacht, okay, diese Zeit mit dem Kind muss man ja irgendwie gestalten und das wäre auch mehr als ein Vollzeitjob, aber ich kann ja mal noch eine Schippe drauflegen und habe dann überlegt, nachdem ich dieses wunderbare Kind kennengelernt habe, für die Partei Volt, für den Stadtrat zu kandidieren und das ist dann auch am Muttertag, also meinen ersten Muttertag als Mutter sozusagen, so gekommen und jetzt sitze ich mit drei anderen wundervollen Menschen für die Partei Volt im Stadtrat als MDRs und mit ganz, ganz vielen anderen sachkundigen BürgerInnen und EinwohnerInnen noch dazu. Genau.
Du bist ja quasi nicht einfach nur irgendwie in die Politik gegangen, sondern du bist als Spitzenkandidatin aufgestellt worden.
Genau.
Und bist dann jetzt Fraktionsvorsitzende, korrigiere mich, wenn das falsch ist.
Ja, richtig.
Einer überraschend für viele Kölnerinnen und Kölner, glaube ich, relativ gut ausgestatteten, wie viel Prozent habt ihr erreicht?
Fast fünf.
4,98. Fast 5% seid ihr in den Rat der Stadt Köln eingezogen.
Ganz wichtig.
Sehr, sehr, sehr gut und wichtig. Und direkt auch in Koalitionsverhandlungen, was heißt direkt, in Koalitionsverhandlungen mit Grünen und CDU gegangen und stellt mit denen jetzt nach Koalitionsvertrag die Mehrheit im Rat dar und habe den Auftrag bekommen, diese Stadt zu gestalten. Das ist ja schon ein krasses Fund irgendwie, oder?
Genau, muss ich natürlich ein bisschen zurückrudern, weil selbstverständlich waren wir mit allen prodemokratischen Parteien, also auch Gruppen und Einzelvertretern in den Sondierungsgesprächen und das hat natürlich auch wirklich Zeit gebraucht, eigentlich alle Abenden so. Und jetzt ist es so, dass wir nächstes Wochenende alle drei Parteien darüber abstimmen, denn es ist ja nicht so, dass wir da irgendwie mit vier Leuten auf irgendeinem Thron sitzen, sondern wir sind ein Team. So, und dieses Team ist halt die Partei und das ist wunderwärmsterweise auch bei den anderen beiden so, so, dass wir unabhängig voneinander auf diesen Parteitagen am Wochenende darüber abstimmen werden, ob das dann auch so kommen wird. Und ich hoffe das natürlich schon, also ich stehe natürlich auch dafür, was wir da geschaffen haben und ja, bin ganz schön stolz auch darauf, also ein ganz schönes Fund.
Ja, super. Probleme kann ja eigentlich nur die CDU machen, oder? Wo die Basis so ein bisschen, nein, wo es, glaube ich, so in der Basis ein bisschen rumort, weil denen der Vertrag ein bisschen zu grün ist, aber ansonsten ist das Ding doch durch.
Also ich habe meine Infos natürlich nur aus den Printmedien, weil ich jetzt nicht so viele Kontakte zu der CDU-Basis habe. Ich gehe davon aus, und das ist bei der CDU natürlich etwas genau ähnlich wie bei den Grünen, das ist ein komplett digitaler Parteitag und die haben einfach sehr, sehr, sehr viele MitgliederInnen. Und da können 50 kommen, aber da können auch mehrere Tausend kommen. So, und ich glaube, deshalb ist das einfach schwieriger abzuschätzen. Und bei uns, bei Volt, ist es ja anders. Also wir sind ja, Digitalisierung haben wir ja sozusagen in der DNA und machen ganz viele Parteitage auch schon vor Corona digital. Und deshalb ist es bei uns einfach eine andere Situation. Und gleichzeitig konnten wir, glaube ich, schon einen guten lila Handschrift da reinbringen. Und genau.
Das Gefühl hatte ich auch. Ich habe ihn tatsächlich gehört zu den Leuten, die ihn komplett gelesen haben und war überrascht über manche Kleinteiligkeit, aber fand es am Ende doch zumindest mal interessant, was dabei rausgekommen ist. Wie läuft denn das ab? Also ich sehe Niklas Kienitz, der Fraktionsgeschäftsführer dann der CDU ist oder so, der fährt dann abends vor und hat auf einmal einen Dienstwagen oder zumindest kann er das nutzen und tut
jetzt
das
nicht
auch.
Jetzt nicht mehr, ne?
Nicht mehr?
Nein, das ist mit
Habt ihr den genommen?
Genau, ich persönlich
bin hingegangen und habe ihm dann so
ein Lastenrad hingestellt. Nein, Quatsch. Nee, die Fraktionszuwendungen wurden ja geändert mit der ersten Ratssitzung. Und das ist einfach so, dass gerade natürlich etablierte Parteien einfach eine Umstellung erfahren haben. Und damit möglichst wenig der Mitarbeitenden in den Fraktionsbüros entlassen worden sind, weil das geht natürlich damit einher, wenn man weniger Fraktionsaufwendungen bekommt, ist das umgestaltet worden und es gibt jetzt ein klar gegliederten Fraktionsaufwendungen. Und dann damit sind aber alle anderen Annehmlichkeiten, wie dieser Fahrdienst zum Beispiel, weggefallen. Ach, und das war mir zum Beispiel auch sehr wichtig, weil...
Du brauchst keinen Fahrdienst?
Ja, ich habe doch die KVB, es ist die, der beste Fahrdienst in Köln.
Ich muss mal ein Stück zurückgehen. Erklär mal ganz kurz, warum du dich, wann genau, hast du gesagt, du bist Mutter geworden, für Volt entschieden hast, aber was war ausschlaggebend?
Ausschlaggebend war tatsächlich mit diese Brexit-Verhandlungen und dieser aufsteigende Nationalismus in der EU. Ich bin ja über Pulse of Europe zu Volt gekommen. Okay. Genau, also ich stand immer schön mit meinem Fähnchen vom Dom am Roncalliplatz und da hat Volt sich mit ein paar anderen Parteien, damals pro-europäischen Parteien, vorgestellt. Und dann war ich mal bei so einem Meet and Greet und habe die Leute kennengelernt und habe mich gar nicht direkt als Parteimitglied da gemeldet, sondern eher, also man kann auch Volunteer sein oder einfach mal hingehen und zugucken und so. Und das habe ich natürlich zuerst gemacht. Und dann war ich irgendwie schon so im Wahlkampf drin und habe mir dann...
Ganz kurzzeitig, wie lange ist das her?
Das war 2018.
Okay.
Genau. Nee. Doch, 2018, genau. Und dann im Spätherbst ist mein Vater sehr krank geworden, also Magenkrebs, Endstadium, ist viel zu spät entdeckt worden. Mhm. Und er war dann hier in der Uni und also sie waren herausragend gut, und aber man konnte halt nichts mehr machen, außer ihn palliativ anzustellen. Und mein Arbeitgeber, also ich muss jetzt auch nochmal sagen, ich arbeite ja bei der SBK, also bei einem städtischen oder direkt städtischen Tochterunternehmen. Und die waren einfach auch super sozial, also tatsächlich nicht nur im Namen drinstehen, sondern waren sie auch, sie haben mich direkt freigestellt und ich habe einfach diesen Monat dann irgendwie noch Geschenke gekriegt. Und es ist natürlich nicht immer so cool, über Tod zu sprechen die ganze Zeit, und deshalb haben wir einfach viel darüber gesprochen, was ich so mit meinem Leben anfangen möchte und wo ich gerade Herausforderungen in unserer Zeit sehe. Und mein Vater war immer jemand, der mich sehr gepusht hat, also unabhängig des Geschlechts oder Alters oder so. Mhm. Er hat immer gesagt, wenn du an etwas glaubst und dafür arbeitest und sehr viel arbeitest, dann kannst du auch alles erreichen. Und der hat mich dann auch in dieser Phase sehr gepusht, bei Volt einfach mehr zu machen. Und danach habe ich volle Power gegeben. Also nach dieser Trauerphase habe ich mich da komplett verpflichtet gefühlt, das zu machen und anzugreifen. Und genau. Und als ich dann schwanger war, habe ich an dem Wahlprogramm mitgeschrieben. Also ich war für den ganzen Bereich soziale Gerechtigkeit zuständig im Wahlprogramm, hier für die Kommunalwahlen. Und dann habe ich natürlich mit diesem Gedanken gespielt, mich aufstellen zu lassen, wusste aber, ich erwarte ein Kind und dieses Kind muss ich erstmal kennenlernen und schauen, okay, ob das irgendwie auch funktioniert. Und das habe ich dann getan im Januar Und ich habe gemerkt, also wäre Corona nicht gekommen, wäre es, glaube ich, das absolute Partykit gewesen. genau. Und
das kommt deshalb, noch.
Bestimmt. Aber der Wahlkampf war irgendwie ja auch Party, ne? So, und dann habe ich mich halt aufstellen lassen, beziehungsweise habe kandidiert erstmal für die Liste. Und mir war direkt klar, okay, wenn ich das mache, dann ganz oder gar nicht. Also, dass ich schon eine der Spitzenpositionen haben wollte. Und da bin ich dann halt an Muttertag, witzigerweise, dann auch auf die Position 1 gewählt worden, was mich sehr, sehr stolz gemacht hat und natürlich dann nochmal so Energieschub gegeben hat. Und ja, dann natürlich in den Wahlkampf gestartet, ne? So mit Kind in der Trage und dann jeden Tag raus. Also eigentlich auch super, ne? Also man hat zwei Sachen so verbunden. Und genau, und dann als der Wahlabend kam eigentlich schon vorher mit der Prognose, wo 3% stand, sind mir ja schon gefühlt ausgeflippt. Und das ist immer vor jeder Wahl, kurz vorher, braucht man eigentlich nochmal so einen Motivationsschub. Und eigentlich sind die,
auf jeden Fall.
Wir brauchten es nicht, genau, weil wir hatten diesen kleinen Balken. Und am Wahlabend, als dann klar war, es sind 4 Leute, also haben wir gemerkt, oh, wir haben ganz viele Hausaufgaben nicht gemacht. Und weil wir auch von diesen Hausaufgaben noch gar nichts wussten. Also zum, ja, gerne.
Die Strukturen, die da so hinterstehen. Ich habe mit einem deiner drei anderen, also einem Kollegen in dem Fall, zusammengesessen. Da ging es um ein gastronomisches Thema. Mhm. Und da habe ich so gemerkt, da war CDU anwesend, Grüne waren anwesend, auch SPD waren anwesend, die kamen zu zweit direkt. Und da sind die Kleinen so weggenudelt worden. Mhm. Wirklich. Also das war wirklich, wir regeln das, ich kenne den, das ist so und so. Das machte für uns in dem Moment Sinn. Aber ich habe doch gemerkt, dass die neu dabei waren, wo ich dachte, ey, da sitzt der frische Wind, die saßen auch noch so ein bisschen und dachten so, ey, was passiert hier eigentlich gerade? Okay, der sagt, der kennt den, der macht das so, die regeln das. Und auf einmal sind Grün und CDU da rausgegangen und gesagt, wir regeln das, wir melden uns bei euch. Und die anderen saßen da so ein bisschen, ich will nicht sagen konsterniert, aber es war so etwas daneben, würde ich mal sagen. Ist das schwierig gerade, sich da reinzufinden, durchzusetzen, diese ganzen Strukturen, die in Köln ja über fast Jahrzehnte gewachsen sind, die großen Parteien immer noch unter sich aufteilen und vielleicht noch gar nicht verstanden haben, dass da auf einmal Volt ist. Mhm. Gut, in viel kleinerem Maße oder so. Nervt das nicht unfassbar?
Es ist unfassbar spannend.
Sehr diplomatische Antwort.
Ich bin, also gerade war ich noch in einem Lobbygespräch mit der AIDS-Hilfe e.V., also ich habe jetzt gefühlt jeden Tag einen Call mit LobbyvertreterInnen und das ist einfach super, super spannend. Und das meine ich mit, wir haben Hausaufgaben gemacht, von denen wir gar nichts wussten, unter anderem sowas. Mhm. Wir müssen Netzwerke aufbauen, wir müssen uns bekannt machen, wir müssen wissen, okay, wie spielt sich das miteinander ein, wer ist auch im Rat, mit wem gut vernetzt, wer hat wo sein Herzensthema, wen kann ich wo ansprechen. Und das ist unglaublich spannend und nervig tatsächlich nicht, weil okay. Das ist der große Vorteil. Wir sind ja keine Einzelkämpfer, sondern wir sind ja eine ganze Partei und wir sind ein Team. Und ich stehe da ja nicht alleine. Also jetzt heute stehe ich hier alleine oder sitze hier bei euch bei Snacks und bei super Wetter. Aber im Rathaus bin ich nicht alleine, auch wenn jetzt bei Corona natürlich, aber da ist einfach ein Riesenteam und ganz, ganz viel Interesse und ganz, ganz viel Energie und Spannung, die wir da reinbringen. Und das merken auch diejenigen, die an uns herantreten und sagen, ja, wir wollen euch kennenlernen, oder an die wir auch herantreten und sagen, wir wollen euch kennenlernen, dass wir einfach ein ehrliches Interesse haben. Mhm. Und ich glaube, das ist, glaube ich, einer unserer großen Vorteile. Und ich sehe es nicht als Nachteil, sondern wir haben keine Historie, wir sind nicht vorbelastet und haben auch keine Kleinkriege vielleicht, die da bestimmt überall herrschen. Und,
ganz sicher.
Ganz, ganz sicher. Und ich glaube, deswegen können wir oft, und da sehe ich teilweise auch unsere Rolle, immer mal wieder auch als Vermittler uns positionieren. Und das ist, ja, super spannend.
Ihr habt einen sehr, wie ich finde, persönlich finde, einen brillanten Wahlkampf gemacht, der ja auch sehr aufgefallen ist. Ich höre so ein bisschen, schwingt manchmal raus, gerade von den anderen Parteien, die nicht ganz gut abgeschnitten haben, auch die Wählergruppen und so weiter, ja, die haben einen Wahlkampf gemacht, aber so weit sind die eigentlich noch gar nicht. Kränkt das einen? Ist das vielleicht auch sogar so? Oder, weil ich finde den Wahlkampf, also ich habe auch überlegt, euch zu wählen, ich habe es nicht gemacht, aber ich war kurz davor,
ja,
weil ihr positiv, sehr, sehr positiv aufgefallen seid. Ja. Und das Thema Europa, wenn du es eben geschildert hast, könnte ich genauso auch sagen, dass mich das auch ähnlich geprägt hat rund um Brexit und so weiter und Parts of Europe, aber Stimmt das so ein bisschen, dass ihr im Marketing, würde ich sagen, sehr, sehr erfolgreich wart, was den Wahlkampf angeht und euch noch ein bisschen sammeln müsst? Oder ist das eher so ein bisschen böses Gelästere, sage ich mal?
Die Frage ist natürlich immer, wo kommt man her und was hat man für Ansprüche? Und klar sind wir keine Fraktion seit 20, 30 Jahren, sondern wir sind da jetzt komplett neu und im Fraktionsgeschehen und im Stadtrat müssen wir alle Strukturen neu aufbauen. Und das war uns sehr bewusst, deshalb sind wir zum Beispiel in allen Bezirksvertretungen nicht angetreten.
Okay.
Das war nicht, dass wir das irgendwie nicht verpasst haben oder ne, so, sondern es war eine sehr, sehr bewusste Entscheidung, weil wir gesagt haben, wenn wir etwas machen, dann wollen wir es richtig machen. Und wir wissen, dass wir noch viele dicke Bretter zu bohren haben. Und dann machen wir das erstmal ordentlich, statt irgendwie halbherzig irgendwie alles zu machen. Und das mit sehr wenig People Power. Und das hat auch, glaube ich, was mit Ressourcenmanagement zu tun. Weil auch wir, was wir ja als Energie da reingeben, ist eine Ressource. Und was wir gut haben, ist, alle strukturellen Aufbauten sind von der europäischen Ebene bis ins kleinste Team gleich. Das heißt, alle Policy, also Politikteams oder Themenbereichen sind gleich aufgefächert. Was jetzt natürlich da irgendwie reingequetscht werden muss, teilweise auch ein bisschen mit Gewalt, sind natürlich die Strukturen, die wir im Rat haben. Also die Ausschüsse sind ja teilweise auch Querschnittsausschüsse und die passen da nicht so richtig rein, sodass wir Cluster erstellen und. Und gleichzeitig wir natürlich auch ein komplettes Fraktionsteam aufbauen mussten. Ne? Also wenn ich jetzt eine etablierte Fraktion bin und vielleicht dort einfach als Newcomer vielleicht dann auch ein Fraktionsvorsitz oder so, nee, sage ich immer, ja, man kann sich ins gemachte Nest setzen, aber wir müssen ja alles aufbauen. Also wir hatten nichts, keine Räume, kein gar nichts. So. Und keine Steuernummer, keine sowas, alles. Also das ist ja wie ein Startup. Ich wollte nie ein Unternehmen gründen. Ich komme aus einem Familienkreis von sehr vielen Selbstständigen und ich wusste, das heißt selbst und ständig. Ich wusste, dass ich das nicht will. Und jetzt habe ich das. Ich habe so ein Startup, so ein Politik-Startup im Rat und bin ganz schön stolz, dass wir, also man sagt, ne, böse Zungen sagen natürlich, boah, 5 Monate und überhaupt, aber was gut werden soll, muss man sich auch ein bisschen Zeit für nehmen. Und gleichzeitig haben wir ja auch aktuelle Politik die ganze Zeit gemacht. Diese Corona-Pandemie ist ja nicht irgendwie an uns vorbeigegangen. Und da haben wir gedacht, so, oh ja, interessiert uns nicht, machen wir in 2 Jahren. Und genauso mussten wir natürlich ein Fraktionsbüro aufbauen und diese ganzen anderen Tätigkeiten. Also das ist schon.
Dann helfen wir mal ganz kurz.
Arbeit.
Corona-Pandemie. Ist gerade, wir sind selber in Gesprächen als Interessensgemeinschaft der Kölner Gastronomie, aber auch mit anderen gerade im Gespräch, um zu gucken, dass Köln eine vernünftige Teststrategie hinbekommt. Was, vorsichtig gesagt, so ein bisschen haut man auf Granit. Es ist wirklich, also wo man echt denkt, so jetzt vorangehen, jetzt was gestalten, jetzt was machen und nicht sich gerade von Aachen, von weiß nicht was, für die gerade Tests bestellen in hunderttausender Ausführung. Und der Markt wird gerade leer gefegt. Wir sitzen mit fitten Veranstaltern, mit wirklich Leuten, die Infrastruktur hinsetzen können, allen zusammen. Und Stadt Köln sagt immer so, wir warten mal kurz ab, wir sind vorsichtig. Und von der Kölner Politik, die müssen wir jetzt mal dazu nehmen, hören wir tatsächlich quasi nichts. Das ist mit der Verwaltung abgestimmt. Da sind die einen, die pro sind, die anderen, die dagegen sind. Die Oberbürgermeisterin tut sich zumindest schwer. Und die Politik ist gefühlt gerade in so anderen Mechanismen drin. Das ist... Also wann kommt die Politik oder vielleicht auch die, die sich am Wochenende zusammentun und sagen, komm, wir machen was für Köln, was Tübingen und Aachen und Münster, die lassen wir mal links liegen und wir starten jetzt durch. Passiert da
was? Also was würdest du dir denn konkret wünschen?
Wenn wir dabei sind, ich würde mir konkret wünschen tatsächlich, dass wir die digitale Infrastruktur, die wir haben, es gibt Unternehmen wie Ticket.io, es gibt RailsLove, wo ich weiß, dass die im Gespräch mit dem Land NRW stehen gerade. Es gibt Ticket.io, die man andocken könnte, was RailsLove auch cool und in Ordnung findet. Es gibt große Veranstalter in Köln, die in der Lage wären, diese Systeme zu nutzen, die in der Lage wären, was haben wir heute, Dienstag bis Freitag oder nächsten Montag, auf alle großen Plätze in Köln und das nicht nur innenstädtisch, sondern wirklich rundherum Testzentren zu setzen, mit Schleusen dadurch. Wir würden es im Großen hinbekommen, wie Tübingen es seit im Kleinen macht, wie Aachen es vorhat. Und könnten da richtig, richtig krass durchstarten. Wir bräuchten eigentlich nur das Go der Stadt Köln. Wir bräuchten das Go der kompletten Politik, die sich zumindest dahinter klemmt. Es gibt Einzelhandelsverbände, die uns unterstützen. Es gibt die Gastronomie, die das unterstützt. Es gibt ganz, ganz viele. Nur die Stadt ist gerade schwierig dabei. Und das in so einer krassen Pandemie. Mhm. Die Pläne sind da. Wir haben die Konzepte vorgelegt. Wir haben alles stehen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen arrogant an. Aber wir sind in der Lage, das innerhalb von wenigen Tagen umzusetzen, genauso wie es andere kleinere Städte schon machen. Und trotzdem wird man da gesperrt. Und ich persönlich würde mir wünschen, dass man da zumindest Rückendeckung durch die Politik erfährt.
Und was ist so die Argumentation von der Stadtverwaltung gewesen?
Boah, ich muss jetzt vorsichtig sein, was ich sage. Aber was ich, glaube ich, sagen darf, ich habe, oh Gott, muss ich vorsichtig sein.
Nicht vorsichtig sein,
sowohl aber mit der Oberbürgermeisterin darüber gesprochen. Ja. Ich bin im guten Austausch, weil ich ihn unfassbar schätze und wir ein gutes Verhältnis haben. Markus Greitemann. Und da wird sehr geguckt, was das Land NRW macht. Mhm. Es wird, ich hatte eben noch ein Gespräch mit der IHK. Es wird vorgeschlagen, dass es eine Lösung geben soll, die für alle Kommunen passt. Mhm. Was aber tatsächlich Quatsch ist, weil es die Systeme nicht gibt, die alle Kommunen bedienen können. Das heißt, ich erkläre es ganz kurz. Es ist wahrscheinlich wahnsinnig schwierig, wenn man jetzt zuhört.
Aber super
interessant. Es gibt ja, wenn jetzt das Land NRW mit der Luca-App zusammenarbeiten möchte oder mit RailsLove, die aus Köln kommen, was ich natürlich bevorzugen würde, weil die in Local sind, sie werden sich wohl auf eins von den beiden, dann kann jede Kommune eigentlich ein digitales System daran docken. Das heißt, du baust ein Testzentrum irgendwo auf, die Leute können sich testen lassen, umsonst. Der Bund, hoffentlich kommt es morgen mal final, dass sie das dann auch bezahlen. Das heißt, würde ich es tragen, es wäre ein kostenloses Angebot für jeden Bürger und jede Bürgerin. Und gleichzeitig könnte man aber auch schon dafür sorgen, dass dann ein QR-Code dabei rauskommt. Der kann entweder ausgedruckt worden oder geht direkt aufs Smartphone drauf. Und mit diesem freigetesteten QR-Code kann man dann Einzelhandel, Gastronomie, Theater etc. besuchen. Mhm. Das ist alles da. Es ist fertig. Es steht. Aber Verwaltung, wie gesagt, in Teilen tut sich schwer, auch die wirklich Spitze der Verwaltung. Und gleichzeitig schweigt die Politik. Mhm. Das ist so ein bisschen, was wir gerade, nicht nur wir als Interessensgemeinschaft, was wir als einige Veranstalter, wir saßen hier in diesem Innenhof auch zusammen, haben da manche Dinge besprochen.
Hi Hans, grüß dich.
Hallo, Hans Mörter ist gerade gekommen. Ja, was wir durchaus bemängeln, wo wir wirklich, wir warten eigentlich morgen ab und werden dann eine Idee vorstellen, wir öffnen Köln.
Ja.
Aber aus der Politik kommt gar nichts.
Also tatsächlich ist mir diese Idee, deshalb habe ich jetzt auch so interessiert nachgefragt, komplett neu. Hm. Ich finde es aber super spannend. Also ich habe sowas Ähnliches schon gelesen, aber nicht auf Köln bezogen. Hm. Und finde es super, super spannend. Und ich kann tatsächlich bestätigen, dass wir mit der Stadtverwaltung Ähnliches hatten. Also euch ist sicherlich bekannt, dass ganz, ganz viele Bezirksvertretungssitzungen, Ausschüsse im Rat, Stadtarbeitsgemeinschaften und abgesagt worden sind. Unter anderem auch, um Kosten zu sparen, weil die Stadt Köln sich selbst auferlegt hat, dass alle GremienmitgliederInnen negativ getestet in diese Sitzungen kommen sollen und müssen. Zusätzlich natürlich zu den Kosten der FFP2-Maske und. Das ist alles mittlerweile sehr relativiert. Trotzdem noch ein guter Batzen an Geld. Wir haben eben ja schon mal darüber gesprochen, Fraktionsfinanzen sind gebunden in Personen, also in ReferentInnen. Und gleichzeitig bekommen wir ja alle Aufwandsentschädigungen. Also das sind für Ratsmitglieder 26 Euro und für SBs 40 Euro. Was ja bei einem Schnelltest von zurzeit 39,80 oder so habe ich gezahlt, jetzt nicht möglich ist. Oder dann ist das Geld einfach weg. So. Mhm. Und viele haben ja auch einfach die Mandatsträgerabgaben, sodass sie das Geld ja sozusagen gebundet spenden an ihre Parteien. Und da wollte ich, dass die Stadtverwaltung das ändert und sofort alle Kosten übernimmt. Und ich bin auch auf Granit gestoßen. Und ich habe gesagt, es ist wichtig, wir müssen die demokratische Teilhabe sichern. Und ihr könnt doch nicht jetzt alles ausfallen lassen. Die digitalen Gremien erlaubt ihr uns nicht, aus Gründen, die ich jetzt so nicht nachvollziehen kann. Aber gleichzeitig sagt ihr, okay, wir setzen die Hürden so hoch und lassen dann aufgrund dessen Sachen ausfallen und geben den gewählten VertreterInnen dieser Stadt nicht mehr die Möglichkeit. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich in der letzten Woche,
Hallo,
beziehungsweise davor schon die Woche sehr intensiv mit der Stadtverwaltung, mit dem Oberbürgermeisterbüro und mit den anderen Fraktionen alle im Gespräch war. Gleichzeitig hat ja auch Klimafreunde diesen Antrag, alle Kinder in Kitas und Schulen durchzutesten, zweimal in der Woche, wo sich dann tatsächlich auch die anderen etablierten Fraktionen dagegen gestellt haben und gesagt, ja.
Warum stellt ihr euch dann nicht mit dazu?
Hab ich getan.
Seid ihr dabei? Ich habe es gelesen. Also da waren Klimafreunde und Linke, glaube ich, ne?
Ja, genau. Okay. Ich habe dafür gestimmt. Und weil ich es richtig und wichtig finde. Und im Endeffekt ist es ja jetzt auch gekommen. So, wohl erstmal pilotmäßig.
Für 3% der Kitas in Köln.
Genau. Aber ein Stück weit ist es schon gekommen. Und ich finde, es kann nicht sein, dass man diese Argumentationskarte zieht. Der Markt gibt es nicht her, wir kriegen die Schnelltests nicht, bla bla bla. Das ist für mich halt keine Argumentationskette. Und weil da bin ich halt tatsächlich bei dieser Argumentation, wenn man nichts kauft, dann kriegt man halt im Endeffekt auch nichts ab. So, und deswegen, wenn man in etwas investieren soll und muss, dann ist es halt die Gesundheit. Und deshalb freue ich mich, wenn ich das demnächst sehe und von euch geschickt bekomme. Genau, nehme ich gerne mit. Du schickst
es gleich direkt zu.
Ja, super. Weiß ich.
Voll gut.
Ich habe eine naive, doofe Frage. Wollt eigentlich bei der Bundestagswahl an, als Partei?
Gute Frage.
Genau. Also wir werden auf jeden Fall antreten und freuen uns auch darauf. Also wir sind schon total in den Startlöchern, alles vorzubereiten. Wir sind intensiv am Wahlprogramm gerade dran. Und also wir werden teilnehmen.
Direkt die nächste Frage. Wie soll ich sagen, die Bundesregierung gibt jetzt nicht zwingend das allerbeste Bild konstant ab, was die Pandemie angeht und was Lösungen angeht. Ist das so ein bisschen so, dass ihr da intern sagt, das läuft ja ganz gut für uns, wir kriegen ja vielleicht eine Nische besetzt oder denkt man so nicht?
Also ich denke so nicht, nein.
Okay. Eine ehrliche Antwort, ja.
Aber es wird so sein. Ich glaube, viele Leute brauchen eine Alternative und das ist nicht diese blaue Alternative, sondern...
Genau, das ist nämlich keine Alternative und hat dieses Wort einfach ganz doll zerstört, genauso wie das Wort Querdenken einfach total zerstört wurde.
Das stimmt, ja.
Noch eine fast schon ein schönes Schlusswort.
Fast, ja. Ich habe eine neugierige persönliche Frage. Du kommst von der holländischen Grenze, wie ich gelesen habe. Ja. Kommt das, die Begeisterung für Europa und das Thema so ein bisschen aus der Nachbarschaft, dass man sagt, das Leben da klappt so gut, das muss man auf den ganzen Kontinent übertragen?
Ja, absolut. Also es ist ja so, dass ich da nicht nur aufgewachsen bin, sondern väterlicherseits meine Familie kommt halt auch aus der Niederlande. Also ich habe halt auch immer noch Familie dort oder die dann teilweise in Deutschland leben und nach in die Niederlande pendeln oder andersrum. Also meine Cousine spricht eigentlich nur Niederländisch, also Deutsch ist für sie ganz, ganz schwierig. So und Großcousine und das ist einfach, ja genau, also ich habe das von direkt in die Wiege gelegt gekriegt und das miterlebt und meine Grundschullehrerin war Niederländerin und ich hatte niederländische Freunde und auch andere Klassenkameradinnen und ich hatte das tatsächlich Niederländisch auch schon in der Grundschule. Ich bin richtig schlecht in Sprachen, also so viel dazu, aber das ist einfach etwas, weil man da auch nicht so richtig Niederländisch oder Deutsch spricht. Man spricht einfach platt und das ist, das hat mich einfach sehr geprägt. Und
du hast dein Taschengeld in Gulden ausbezahlt bekommen.
Genau,
das ist schon krass gut.
Ja, genau, weil das einfach, die Fahrradinfrastruktur war in den Niederlanden immer viel, viel besser, sodass meine Eltern immer mich lieber dort gesehen haben als Kind auf dem Fahrrad. Und da waren für mich halt auch die besseren Geschäfte, ne? Also mein Lieblingsspielzeugladen und das viel bessere Schwimmbad und solche ganzen Sachen. Und dann hat man sich dort halt getroffen und es war gar kein Problem. Und gleichzeitig hat mir mein Vater auch immer gesagt, so, das ist der Grund, Europa ist der Grund, weshalb wir Frieden haben und wir diese Privilegien hier alle haben. Und Scherpenseel...
Schon wieder ein gutes Schlusswort.
Ja, danke.
Ich könnte auch schon wieder was nachfragen. Das ist sehr spannend.
Genau, also Scherpenseel, das Dorf, in dem ich groß geworden bin und mein Vater auch geboren wurde, das war mal niederländisch in der Historie. So. Und so richtig ist das eigentlich eine Stadt. Es ist ein bisschen wie in Aachen-Pfalz. So. Und da gab es eine Grenze, die hat was getrennt, was eigentlich zusammengehört. Und ich möchte nicht wieder das erleben, dass... Also ich habe es zum Glück nie erlebt, aber ich möchte nicht sehen, dass das passiert.
Punkt.
Dafür lohnt es sich zu kämpfen.
Sehr gut. Trotzdem kommen wir jetzt noch dazu. Klar, du bist in Elternzeit gerade und kommst wahrscheinlich nicht so wahnsinnig häufig dazu, auch beruflich bedingt abends auszugehen. In der Corona-Pandemie sowieso nicht. Aber wenn es denn doch dann möglich ist, wo gehst du gerne hin in Köln?
Also mein Lieblingsrestaurant, das ist auf jeden Fall das in Weidenpech Schlüters. Wieso lacht ihr denn so?
Das ist Martin Schlüter. Ich betreibe es nicht mehr, aber ich habe das damals aufgemacht, 2007.
Das ist schön.
Aber ist nicht abgesprochen hier.
Das wusste ich nicht. Nein, wir sind da reingegangen, weil bei Extra 3 gab es ja diesen Komödianten oder Kabarettist, der Schlüter ist halt Tietz, also diese Figur, die er spielt. Und als wir dann nach Nippes gezogen sind, war so, oh, da gibt es einen Schlüters, lass mal da hingehen. Und genau, das ist einfach, die Atmosphäre ist super, das Essen ist super.
Wer betreibt das denn heute?
Unser ehemaliger Koch, sehr, sehr guter Koch und auch Betreiber, sehr erfolgreich seit 2015 und macht einen sehr, sehr guten Job. Doch, okay. Ist nur ein tolles Lokal. Ich gebe dir völlig recht, auch wenn ich lange nicht mehr da war. Aber es trägt halt noch meinen Namen. Ich habe das Partner von 2007 bis 2012 betrieben.
Ja, also dass ich das erlebe, das hätte ich, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ich bin platt.
Ja, so ist Köln.
Ja, schön. Witzig. Ja, klein ist die Welt, ne? In Köln noch viel kleiner.
Was isst du persönlich am liebsten? Egal, ob du jetzt ausgehst oder zu Hause.
Das ist schon echt ein Riesenunterschied.
Ja.
Weil, also mein Schwiegervater ist Koch und der macht das beste Ratatouille auf der ganzen großen, weiten Welt.
Okay.
Und ich bin davon sehr häufig in Restaurants enttäuscht worden und deshalb bestelle ich mir das nicht mehr. Und wenn ich halt bei Schlüters bin oder jetzt auch, wenn ich bestellt habe in der Corona-Pandemie, dann ist es immer Kim's Wrap, aber auch vegetarisch. Also ich bin beziehungsweise Pestetarier und
Pesto?
Pestetarier?
Genau. Achso, Peste, also du isst
nein.
Fisch. So.
Ja genau, ich esse Fisch. Also Pesto esse ich auch, aber...
Entschuldigung, ich habe das
missverstanden.
Ja, alles gut. Ich bin und, genau, und dann schwitzen die immer so lecker die Champignons an und so, das ist richtig gut, das bestelle ich mir am liebsten. Genau, also so pseudo-gesund, aber eigentlich mit geilen Pommes.
Ach, sowas ist das Beste, auf jeden Fall.
Genau, ja. Das esse ich gerne.
Ja, vielen, vielen Dank. Schön, dass du da gewesen bist. War vieles sehr aufschlussreich.
Ja, fand ich auch.
Und
super.
Sehr kurzweilig. Und wie immer haben wir den letzten Wunsch, nicht den letzten Wunsch, aber die Bitte, deinen Wunsch, einen Musikwunsch, den wir nach deinem Gespräch mit uns einspielen können. Hast du ein Lieblingslied, was du jetzt gerne hören möchtest?
Ja, auf jeden Fall Bunte Pyramiden von Queerbeat.
Mega Song.
Man muss Angst vor seinen Träumen
Lieder,
haben,
jetzt,
damit man...
Heute haben wir super Lieder.
Sensationeller cool. Song. Dran zu glauben, zu machen und was genau. Aufzubauen.
Das ist einfach so, was mich immer wieder energetisiert. Und wenn ich das Gefühl habe, ich komme gerade nicht weiter, höre ich den Song und dann gibt der mir Energie.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke, dass ich hier sein durfte. Es hat echt Spaß gemacht. Und bei so einem geilen Wetter hier draußen noch viel, viel mehr.
Ja,
danke.
Dankeschön.
Danke.
Bis ganz bald.
Noch is it wie it is, noch blieb it wie it war. It wird viel geschriffen, aber nix war ewig da. Irgendwann einmal wird alles besser. Mal ums Level, mit Streichholz in der Sand. Pflanzen eine Zitrone, Baum ins Niemandsland. Irgendwann einmal wird alles besser. Und wenn du keine Angst für den Träum hast, ist den größte Traum nicht groß genug. Wir bauen bunte Pyramiden und jeder soll sie sehen. Es sind die ersten von ganz vielen und sie sollen für immer stehen. Wir singen oh, oh, oh von unseren bunten Pyramiden. Oh, oh, oh vom höchsten Dach der Welt. Noch ködet wie et Kö, noch jeder der Major. Mir ein jetzt zu stören, der häng ab unserem Boot. Und irgendwann entdecke mir in Neu-Amerika. Mir schrieb unseren Namen mit Wolke in der Luft. Erfingen neue Sterne mit Lavendelduft. Ab hier und jetzt wird alles warm. Und wenn du keine Angst für den Träumen hast, ist Dinge größte Traum nicht groß genug. Wir bauen bunte Pyramiden und jeder soll sie sehen. Es sind die ersten von ganz vielen und sie sollen für immer stehen. Wir singen oh, oh, oh von unseren bunten Pyramiden. Oh, oh, oh vom höchsten Dach der Welt. Thank you.
Sie bauen bunte Pyramiden und jeder soll sie sehen. Es sind die ersten von ganz vielen und sie sollen für immer stehen. Wir singen, oh, oh, von unseren bunten Pyramiden. Oh, oh, vom höchsten Dach der Welt. Oh, oh, von unseren bunten Pyramiden. Oh, oh, vom höchsten Dach der Welt.
So, hallo zurück. Hans Mötters hier. Hans, vielen Dank, dass du gekommen bist.
Ja, gerne.
Relativ spontan und flexibel, wie du bist. Es gibt kaum jemanden.
Sehr, sehr spontan, oder? Wie ich euch beiden generell.
Wir sind ja generell spontan, was diesen Podcast angeht. Und das, ich glaube, gestern haben wir geschrieben. Es gibt kaum jemanden, so darf ich glaube ich sagen, in Köln, der mehr zu sagen hat. Es gibt für mich kaum jemanden, der mehr richtige Dinge zu sagen hat, der auf Dinge hinweist, schaut, dass das soziale Gleichgewicht, was sicherlich schwierig darzustellen ist, aber sich darum kümmert, dass es in gewisse Richtungen läuft. Und deshalb sind wir sehr, sehr froh, dass du da bist und dass wir ein paar Dinge sprechen können heute Abend. Hallo Hans.
Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hi.
Ihr habt letztes Jahr eine ganz schöne Sache gemacht. Ihr habt für viele Künstlerinnen und Künstler eure Kirche und den Innenhof zur Verfügung gestellt.
Mhm.
Es gab tolle Konzerte.
Ja.
Ihr habt die teilweise gestreamt. Leute konnten sich mit Abstand in den Hof setzen.
Mhm. 100 Leute immer.
100 Leute, super. Mhm. Macht ihr das dieses Jahr wieder? Macht ihr da Ideen? Oder?
Ja, wir sind in den Stadtlöchern, ist klar. Also uns ist wichtig, dass Kultur einen Raum hat. Und solange wir konnten, haben wir den dafür aufgemacht. Mhm. Gleichzeitig zum Beispiel, was auch, glaube ich, gar nicht so viele wissen. Ich glaube, nee, wir sind der einzige Ort in ganz Köln, der seit März nonstop Kulturveranstaltungen hat. Also Kunst präsentiert im Turm auf 5 Ebenen. Mhm. Teilweise nur auf der untersten, also mit ganz geschickter Technik natürlich, mit 1:1 Begegnungen mit oder 1:10, auch je nachdem, was möglich war. Und im Augenblick ist es, haben wir es ganz pfiffig gemacht. Also man kann in Präsenz kommen auch, ne, natürlich, ne, mit allen Sicherheitsauflagen, klar. Und Kunst ist erlebbar. Und Künstler können sich präsentieren, Künstlerinnen.
Das ist auch jetzt gerade im Lockdown?
Die ganze Zeit, nonstop.
Aha, großartig.
Ja, und also dem Leben der Kunst Raum geben. Das ist ein Stück Programm bei uns einfach auch. Und wir sitzen in den Startlöchern natürlich, so bald wie möglich wieder mit den Hofkonzerten loslegen zu können. Gleichzeitig haben wir eine ganze Reihe Online-Formate, die wir gerade umsetzen, die wir sowieso laufen haben, aber neue werden wir mit Künstlern zusammen umsetzen, mit Musikern, mit Richard Barge zum Beispiel auch. Wir werden auch Talkreihen machen mit Musik dann auch. Also einfach, dass Musiker, Musikerinnen auch Geld verdienen können.
Ja, total gut.
Hans, ganz, wie soll ich sagen, profane allgemeine Frage, aber die mich trotzdem, wo ich neugierig bin. Die Pandemie trifft uns ja alle extrem. Also jeder auf seine Art beruflich, uns beide Gastronomen. Wir hatten eben die Politik da, wir hatten jemanden da, der irgendwie sich selbstständig gemacht hat, kurz vor der Pandemie, mit viel, wie soll ich sagen, Sorgen, aber trotzdem immer wieder aufstehen. Du bist jemand, der ist Ethiker, du bist für mich auch Philosoph teilweise, du bist nun von der evangelischen Kirche. Wie nimmst du das ganze Jahr wahr? Zieht dich das runter? Nimmst du viel Positives mit? Also so allgemein, wie durchstehst du das?
Boah, das ist sehr komplex.
Also, ja, definitiv.
Also sagen wir erstmal, als der Lockdown im letzten März begann, dachte ich, oh super, die ganzen Termine im Terminkalender stehen weg. Funktioniert nicht.
Das war
nicht.
Aber sehr egoistisch.
Ja, ich habe einfach erstmal, auch weniger Anrufe oder so. Also diese Hetze war auf einmal raus. Ich glaube, was uns allen erstmal gut getan hat, mal in die Pause zu gehen. Ne? So, und zu merken, was läuft hier eigentlich? Und worum geht's hier eigentlich? Wo bin ich in all dem Kram? Das hat aber nur eine Woche gedauert und seitdem ist mein Terminkalender wieder rappelvoll, weil ich direkt begriffen habe, das ist eine Riesenherausforderung für unsere Gesellschaft, für unser Menschsein. Habe dann den Nothilfefonds gegründet, dank Stadtanzeiger auch gut verbreitet und der richtig fett bestückt dann war, wo ich ganz schnell Spenden zusammen hatte und auch eintreiben konnte und damit regelrecht dann beschäftigt war, erstmal Alleinerziehende im Armutsbereich zu unterstützen, die völlig ich sag's einfach das Wort, weil es gibt kein anderes Wort, die in der Scheiße saßen, weil Corona bei Hartz IV nicht berechnet war. Die Kinder waren auf einmal zu Hause, die haben gegessen wie bekloppt, die haben getrunken, die haben sich gelangweilt und die Kosten schossen über den Kopf, Klopapier gab's nicht oder war zu teuer, die Nudeln waren, die billigen Nudeln waren ausverkauft, ne? Der Südstädter geht nämlich auch bei Aldi einkaufen und die Armen mussten dann die teuren Barista oder was weiß ich Nudeln kaufen und konnten sich das aber nicht leisten. Also ich habe einfach mit Menschen begegnet, Familien, die gehungert haben und die auch jetzt aktuell hungern müssen. Weil das einfach nicht funktioniert. Ne? Sie sind alleingelassen, also ziemlich relativ alleingelassen. Und da helfe ich eben so gut ich kann. Das ist eine ziemliche Herausforderung, auch mit meinem Büro. Ich habe eine Assistentin mit halber Stelle, die ich auch nur über Spenden finanziere. Sonst hätte ich die gar nicht. Ohne die würde ich das überhaupt nicht hinkriegen. Ein kleines Team dazu. Dann haben wir genauso Unterstützung von Künstler, Künstlerinnen. Wir haben sofort alle Künstler, Künstlerinnen angerufen, die in unserem Umfeld sind und nachgefragt, wie geht's euch? Braucht ihr Unterstützung? Natürlich brauchten die Unterstützung. Und das konnten wir dann auch zum Glück machen. Genauso aber auch Geschäftsleute in der Südstadt, die richtig dick im Driss saßen und
sitzen größtenteils, denke ich mal. Ne?
Und das war einfach so dieses Erleben von, da entsteht wieder Raum zum Atmen, die Leute können wieder schlafen und das dann aber mehrmals. Das geht ja bis heute weiter so. Ne? Und wo insgesamt habe ich dann für mich aber gemerkt, also so dieses, während die einen in den richtigen Lockdown gegangen sind und dann also eben langsam, habe ich wieder die Überschallgeschwindigkeit eingeschaltet und war wieder wie ein Wahnsinn, wie so ein Torpedo in der Stadt unterwegs. Und je mehr man da unterwegs ist, umso mehr sieht man, umso mehr Leute kommen auch und fragen, weil es spricht sich in der Stadt rum. Gut, Arschkarte sozusagen, aber die aber einfach einen guten Sinn erfüllt. Und gleichzeitig habe ich dann auch gemerkt, dass vor allem die Begegnung mit den Alleinerziehenden, dass ich habe das nur durch einen ARD-Bericht, es gab eine Dokumentation im letzten April, so ein bisschen über das, was ich da machte, und da fing das ja erst an, dass mich die Redakteurin dann fragte, sag mal, wie geht Ihnen eigentlich damit, das hier so zu erleben? Und da merkte ich erst, oh Scheiße, mir geht's schlecht. Mhm. Also da muss mir wurden die Augen feucht, ich war kurz vorm Heulen. Ich auf einmal merkte, das geht mir total auf die Seele. Das tut weh. Also so eine Hilflosigkeit, so eine Ohnmacht, so ein Ausgeliefertsein zu erleben. Und das Corona hat das ja nur potenziert. Ne? Das ist ein grundsätzliches Problem. Hartz IV und Kinder. Und ne? Also das ist einfach ein absolutes Unding. Ja, dann habe ich gemerkt, ich rase ständig. Ich mache, aber merke gar nicht, dass mir das eben auch auf die Seele schlägt. Das ist dann, aber ja, umso bewusster gehe ich aber damit auch um und umso unnachgiebiger werde ich auch in die Politik da reinzureden.
Du bist großer Kritiker, was durchaus da auf vielen Ebenen passiert. Du hast gleichzeitig aber eine Spendenaktion ins Leben gerufen und ihr habt, korrigier mich, weit über 100.000 Euro, glaube ich.
Ja, 360.
360.000 Euro, das ist ja unfassbar.
Und ich weiß immer noch, wenn es brennt, kann ich immer noch mal irgendwo nachhaken, ja klar.
Das heißt, also, da melden sich Leute, die entweder frisch sind, die
das Probleme sind Leute, erkennen. Das sind Leute, das ist zum Beispiel ein Spender dabei, der hat dreimal 50.000 gespendet. Von alleine. Das heißt, beim ersten Mal von alleine. Und dann habe ich mich, der hat das einfach gelesen und der wusste einfach von mir auch und konservativer Mensch übrigens auch. Und dann hat der, dachte ich, okay, wir treffen uns mal zum Essen und haben, was das noch ging, ich glaube im letzten Mai, und dann haben wir gemerkt, ach, wir verstehen uns und wir haben beide so den Blick eben auf das, wo es brennt. Und dann irgendwann rief er mich dann an, brauchen Sie noch mal was? Zack, kam die nächste Charge und dann irgendwann merkte ich im Herbst, dass die Scheiße ist immer noch nicht vorbei. Ich brauche einfach nochmal zur Absicherung, damit ich handeln kann. Angerufen, ob er nochmal was übrig hätte. Und dann, also das ist eben schön, dass es das auch in Köln gibt, dass da Leute sind, die ansprechbar sind. Aber auch unglaublich viele, die zum Beispiel 5 Euro gespendet haben, 15 Euro, 10 Euro. Ne?
Wer verteilt das Geld? Wie machst du das? Also die Kapazitäten zu haben, zu gucken, wo was nötig ist. Entscheidest du das? Deine Frau?
Nee, das entscheide ich und meine Assistentin. Also das heißt, die Leute wenden sich an uns. Also das heißt, wir haben sowieso schon einen Pool, weil wir seit 12 Jahren diese Weihnachtswunschaktion machen und das sind hauptsächlich alleinerziehende Mütter, die wir da haben. Also die haben wir natürlich direkt angesprochen, die kamen dann auch total erleichtert und das spricht sich
kommen
einfach um.
Kommen wir aus der Südstadt, was eine Gemeinde ist oder ganz Köln?
Nein, aus der ganzen Stadt. Ja, okay. Ich unterstütze auch Jugendzentren, also in Buchheim zum Beispiel, Chorweiler jetzt auch, jetzt neu dazu, Pochz noch und Mechenich. Weil ich finde, da müssen wir viel mehr hingucken auf diese Orte, weil die sehr alleingelassen sind.
Weihnachtswunschaktion ist ein schönes Thema. Ihr bittet quasi Leute Dinge zu spenden. Das kann von einem Fahrrad über eine Playstation über Puppe.
Nee. Also wir haben Platinion ist eine IT-Firma, die uns eine wunderbare interaktive Seite gemacht hat. Wo der Christoph, der Gassendorf, der Geschäftsführer, sagte, hätten wir gewusst, vor 3 Jahren haben die uns das eingerichtet, hätten wir gewusst, wie aufwendig diese Seite ist, hätten wir das nie gemacht. Aber wir sind glücklich, dass wir es gemacht haben.
Sehr gut.
Und ohne die würde das auch nicht funktionieren. Das heißt, da tragen wir Wünsche ein, die eben Kinder haben und die reglementieren wir nicht. Also wir pädagogisieren da auch nicht. Aber es kommt schon mal vor, ich sage zu einer Mutter, überlegt euch das nochmal.
Was ist da zum Beispiel, was kommt da so vor?
Ja, also das absolute iPhone, super irgendwas. Ja. Ne? Moment mal. Ne? So, ja. Aber iPhones sind trotzdem wichtig. Also das erfüllen wir inzwischen auch, damit die ihre WhatsApp-Gruppen machen können und nicht draußen sind. Genauso Laptops zum Beispiel. Ganz, ganz groß im Rennen. Jetzt gerade auch durch Corona dann, weil einfach die Beschlüsse der Bundesregierung haben sich in die kommunale Ebene nicht umgesetzt. Das heißt, ich habe heute noch Mütter, die sagen, ich habe einen Antrag beim Jobcenter gestellt, da haben sie ein Recht drauf, 350 Euro Zuschuss, ganz kompliziert. Entweder funktioniert das nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und es ist ganz, ganz komisch, was da läuft. Das ist, da hängt es einfach noch. Und die Kinder sind bildungsmäßig ausgeschlossen, weil mit dem Handy Schulaufgaben, Distanzlernen zu machen, ist der absolute Albtraum. Das ist so schon scheiße, aber geht gar nicht. Das heißt also, ja, Handys, Fahrräder, ne? Das ist immer auch so ein großer Renner, selbstständig sein.
Mobil sein.
Ja, und dann gibt es dann zum Beispiel Stadtrat in der Südstadt, die dann uns die Fahrräder zum Einkaufspreis geben. Wir haben eine Fahrradwerkstatt, die gebrauchte Fahrräder aufarbeitet. Das unterscheiden wir dann. Wie ist die Familiensituation? Kriegt das Kind ein neues Fahrrad? Kriegt es ein gutes, gebrauchtes? Da sind aber Puppen dabei, Kinderzimmer zum Beispiel. Ne? Also 3 Kinder, die im Zimmer auf der Matratze schlafen müssen, Hartz-IV-Situation. Die kennen das nicht, die haben noch nicht eine Lampe, kein Schrank, nix. Klamotten liegen auf der Erde. Das sind für uns unvorstellbare Zustände. Das ist aber Realität in dieser Stadt, in dieser reichen Stadt. Ne, so irgendwo. Ja. Oder jemand schreibt zum Beispiel, ich wünsche mir eine Matratze, damit ich keine Rückenschmerzen mehr habe. Das erzählt alles. Ne, so irgendwo. Und dann Klamotten natürlich, aber auch dann die heißen Adidas-Sneaker oder ne, so dieses Ich bin wer. Ne, so, ja. Also dieses so...
Aber dann bist du nicht pädagogisch streng, das lässt du fluten und sagst, wenn das möglich ist, versuch es möglich zu machen.
Ja, genau. Also weil es Wünsche von Kindern sind, die was mit ihrer Würde zu tun haben. Die wollen einfach auch jemand sein, die wollen auch dazugehören. Und das sind dann Symbole, die zum Beispiel, meine Tochter braucht das nicht. Ne? Mhm. Braucht es überhaupt nicht. Mhm. Aber als sie Klavier gelernt hat, hat sie ein Klavier gekriegt. Fertig, ne? Weil sie gut Klavier spielt. Das ist für mich kein Problem.
Eine Tochter?
Ich habe eine.
Eine Tochter.
Eine Tochter. Macht gerade Corona-Abitur.
Okay.
Ja. Also es ist schon ganz spannend. Oder zum Beispiel Paul ist ein Junge, der hatte sich mit 8 Jahren mal gewünscht, den Todesstern. Ne? Ich denke, was ist ein Todesstern? Star Wars, ne? Klar. Ne? Das feindliche, die Kommandozentrale. Ein riesen Lego-Ding mit tausend von Teilen. Dann gucke ich so, ja, knapp 400 Euro. Der Rest aber auch. Ne? Das war noch in den ersten Jahren, als wir mit der Aktion angefangen haben. Und dann schrieb er darunter, ja, ich weiß, dass dieser Wunsch, dass das unerfüllbar ist, aber Wünsche darf man ja nochmal haben und es ist schön, sie zu sagen. Ja. Und weil er schlau war, hat er dann drunter geschrieben, ja, und da ich ja weiß, dass das unmöglich ist, aber ich habe es jetzt mal gesagt, wünsche ich mir Starfighter irgendwas von Star Wars um die 60 Euro. Ne? Der hat beides bekommen.
Nee, super.
Ja. Also gut, ich habe beim Kauf auf Rabatt bekommen, aber trotzdem dieses zu sagen, ja, Wünsche können sich erfüllen.
Gibt es denn Dinge, wo du Nein sagen musst, wo du Nein sagst?
Ja.
Kannst du es kurz verifizieren? Was ist das dann?
Das sind so, es gibt auch Familien, das sind so die Nehmer. Die sind das gewöhnt, irgendwie überall zu kassieren im Grunde. Und das sind dann teilweise einfach völlig abgehobene Wünsche auch, die haben. Also wirklich so extreme Luxuskonsumwünsche.
Das kommt dann wirklich auch?
Ja? Das kommt, ja, ja. Und es gibt auch Klicken, bei denen sich das rumspricht. Dann geht mal dahin. Und wir gucken uns jeden Einzelnen an und reden mit den Leuten, checken die Situation. Und aber arbeiten auch zum Beispiel dann mit Jugendheimen zusammen, ne, also mit Jugendzentren, wo die Sozialarbeiter den direkten Kontakt haben. Und wir sagen, okay, wenn ihr das sagt, dann ist das okay.
Lass mal gerade nochmal einen Schritt zurückgehen in dein privates Leben. Du bist jemand, der immer auf Strom ist, immer. Also es gibt keinen Menschen, den ich kenne, der von, du schläfst tatsächlich länger als 6 Uhr, das machst du, aber dafür arbeitest du bis nachts um 3. Ja,
genau.
Und das ziehst du jeden Tag durch und das machst du das ganze Jahr lang.
Ja, 7-Tage-Woche fast.
7-Tage-Woche.
Also immer ist irgendwas.
Immer bei dir, glaube ich. Wie schaffst du es dich mal, ich weiß, du nimmst dir im Sommer eine kleine Auszeit mit deiner Familie,
fünf
wo ihr
Wochen,
reiten geht,
ja.
5 Wochen, um mal so ein bisschen runterzukommen oder irgendwie was anderes.
Familie zu haben,
runterzukommen. Was machst du genau, um einfach mal runterzukommen, um das alles mal hinter dir zu lassen? Und kannst du dann wirklich abschalten?
Nee, fällt sehr schwer. Also da habe ich noch nicht das Rezept für, ehrlich gesagt. Also ich merke, das ist alles zu viel. Also ich muss irgendwo mal mehr gucken, also mehr in die Kneipe gehen, einfach mal abhängen. Da komme ich viel zu wenig zu. Also ich, da bastle ich ehrlich gesagt dran. Also zu gucken, okay, jetzt runter, ich mache nichts mehr. Ich beantworte auch keine Mails mehr, das ist sowieso unmöglich, die alle zu beantworten. Ich gehe im Sommer Tennis spielen mit meiner Frau, das ist mir ganz wichtig.
Stadtwahl, ne? Habt ihr schon gesehen?
Ja, genau.
Lesebühne-Meister.
Genau. Das ist auf dem städtischen Platz.
Ja, ich weiß, da ging man, ne?
Ja, genau. Also das Fahrradfahren zwischendurch, ich gehe mit meiner Frau spazieren, mal 2 Stunden, nur die rennt immer so schnell, aber ist okay. Aber ist ja immer so, ich muss immer gucken, dass ich den Anschluss halte, funktioniert dann irgendwie. Also so ein bisschen gucke ich da schon, ab und zu mal reiten gehen in der Eifel, also Western reiten natürlich, ne, draußen und Gas geben, ab und zu vom Pferd fallen ist auch gut, so auf die Nase fallen, um zu erleben, kann wieder aufstehen, geht weiter.
Du machst, das haben wir glaube ich gerade alle gehört und das ist ja tief beeindruckend, sehr, sehr viel positive Sachen bewegst, Menschen, machst Dinge, wo was geschieht. Es gibt trotzdem, wie soll ich sagen, Neider, Kritiker, Feinde in Social Media, kriegst du es mit, wie wir alle. Ne?
Ich reagiere in der Regel bei Social Media da nicht drauf, das tun dann andere für mich.
Aber das klingt gut, das muss ich mal sagen, das ist da, wie soll ich sagen, so ein Schutzwall, wo Leute sagen, hör mal, jetzt auch mal Feierabend und so weiter. Ja. Aber lässt du es an dich rankommen, weil das ja schon trotz allem wahrscheinlich wehtut, ne?
Das kommt drauf an, woher das kommt. Also es gab eine Zeit, da hat mich das sehr verletzt. Das ging unter die Gürtellinie einfach. Ich habe mir das dann angezogen, bis ich dann einen Freund traf, der ist jetzt dicker Chef irgendwo in Berlin-Mitte, der sagte mal, wenn du diesen Kritikern Aufmerksamkeit schenkst, wenn du das wahrnimmst, an dich ranlässt, dann hebst du die dermaßen hoch und das sind sie nicht wert. Und das hat mich überzeugt. Okay, hier, über die Schulter, weg. Oder shit happens. Oder ich tritt ja manchmal ins Fettnäpfchen und sag einfach blitzschnell irgendwas, wo ich dann sage, oh, das war jetzt ein bisschen überzogen, die Reaktion. Und kann ich mich auch entschuldigen dann irgendwo. So, das, ja, es schwingt irgendwie alles. Ne? Das aber, also ich bin schon jemand, der geliebt werden will. Das muss ich schon sagen.
Das ist ja auch mein ehrlicher Satz. Also aber es gelingt dir auch, oder?
Ich brauche ab und zu meine Streicheleinheit, wobei ich kriege das oft mit, dass Leute voller Dankbarkeit mich da überschütten mit ihrem Dank und das ist mir regelmäßig peinlich. Also das kann ich schlecht ab. Auf der anderen Seite ist es schön, ne, wenn manchmal jemand so wunderbar reagiert. Aber da geht es mir auch nicht drum.
Das ist ja auch die logische Konsequenz, dass sich Leute bedanken. Es gibt eine Konsequenz, die ich habe selber miterlebt, weil ich deine Facebook-Seite sehr, mir anschaue, auch dort mitkriege, wenn du Nachrichten bekommst. Du bist mal, da hast du dich völlig entspannt geäußert zum Thema. Boah, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Es ging um Israel, es ging um Palästinenser und du hast eigentlich nur ein gewisses Recht eingeklagt, was ich so unterschreiben würde. Da haben sich Leute auf einmal gemeldet. Du warst in einem Kreuzfeuer, in einem Shitstorm drin.
Du hast dich ja da auch eingemischt und dann hast du plötzlich
volle Lotte auf die Fresse gehabt. Da sind auf einmal Restaurants scheiße bewertet worden, weil du mal gerade gesagt hast, Moment, das meint der Hans so und so. Ja. Und da wird man dann als Antisemit, als irgendwas bezeichnet, was dann schon ja natürlich krass ist und irgendwie wahrscheinlich das ist, was du meinst mit unter der Gürtellinie, oder?
Ja, das war unter der Gürtellinie. Ja. Und teilweise auch gelogen und provoziert und also das und dann das war Rufmord auch in der Stadt. Das ist und es gab ja viele Leute, die auch gesagt haben, wer den kennt, der weiß, dass das nicht stimmt, ne? Aber das ist so, das ist mir sehr nahe gegangen, weil das ist, also das hat mich sehr verletzt.
Aber was du großartig gemacht hast, ich weiß, wir hatten eben das Thema mit Jennifer Glashagen auch, Pulse of Europe. Das war in einer Zeit. Und du standst gerade so ein bisschen im Kreuzfeuer und du bist da hingegangen und hast gesagt, du schließt dich der Öffentlichkeit nicht, sondern du hast dein Statement, du hast deine Meinung, hast eine Rede gehalten auf dem Roncalli-Platz in dem Fall und warst einfach wieder du und bist da. Und du hast dich davon nicht irritieren lassen. Nein. Und ich glaube, das ist ein großes Plus, was du da hast.
Ja, ja. Aber im Bereich, sag mal, Thema Palästina schweige ich ja. Also da kann man sagen, das ist das einzige Thema, wo ich weiß, da ist eine Riesenmacht, eine öffentliche Macht, die niederwalzt. Und da ist Denken nicht erlaubt, da darf man nichts sagen.
Aber ich glaube, das Thema ist auch sehr diffizil, dass es in Social Media nicht zu klären, zu diskutieren ist.
Also ist egal, wo du es sagst. Wenn du eine Veranstaltung machst, reicht ja schon.
Er sagt es auf einer Veranstaltung und danach wird es in Social Media auseinandergenommen. Ich glaube, das war ja auch damals der Fall. Ne?
Das ist so. Und ich meine, gut finde ich jetzt nochmal, ich glaube in der Süddeutschen war das, ich meine, Steinzeiger hat es auch nochmal thematisiert, der Umgang im öffentlichen Raum miteinander. Also die Besserwisser, ne, die immer die Wahrheit gepachtet haben und die jeden niederschmettern, der anders denkt. Also dass das freie Denken immer gefährlicher wird. Dass es so viel Feindschaft und Hass dann auf einmal gibt, der Wahren, der Aufrechten, ne, die genau wissen, was richtig ist und was falsch ist. Und das finde ich sehr bedrohlich, was da passiert, auch gegenüber Journalisten. Ne? Bis hin zum Mord ja auch, dann in anderen Ländern so irgendwo. Das ist so eine Linie, wo wir sehr, sehr, sehr aufpassen müssen.
Du bist ja auch sehr, sehr in der Flüchtlingsthematik engagiert. Du warst im Herbst, glaube ich, in Griechenland noch in einem Flüchtlingslager.
Samos, ja.
Die Frage ist, wie soll ich sagen, etwas schwieriger. Ich versuche es weiter auszuholen. Das Thema war ja 2015 auf dem Tableau. Da haben uns sich zum Beispiel auch Daniel und ich darüber fast kennengelernt und uns ausgetauscht und gesellschaftlich, ne, dieses Merkel, wir schaffen das. Und da war eine Gesellschaft, die sehr zusammenstand. Ich habe persönlich beobachtet, die letzten 6 Jahre bröckelt das sehr, dieses wir halten zusammen, wir lassen Menschen hier rein. Du lässt dich da keinen Millimeter weit von abbringen. Nein. Und selbst muss ich wirklich sagen, du bist für mich mein Seismograf, wo ich selber denke, naja, aber muss man jetzt mal so und so sehen. Ich weiß, da ist der Hans Mörter und der sieht das ganz klar. Woher kommt diese Klarheit? Ist das das christliche Menschenbild? Ist das
die Überzeugung? Das spielt eine große Rolle. Aber grundsätzlich mein Menschsein, mein eigenes. Ne? Also ich möchte in den Spiegel gucken können und sagen, du bist zwar ein Idiot, aber du bist okay. Ne? Das ist so ungefähr. Aber vor allem, ich kenne zu viele Menschen. Mhm. Und wenn man Menschen kennenlernt oder allein der Besuch auf Samos im Lager, das war der Horror.
Und das warst du da?
Ich war eine knappe Woche da und 5 Tage im Lager. Dann illegal, ne, rein geschleust auch mit Leuten aus dem Lager raus, an den Polizeikontrollen vorbei.
Gibt es da keinen von der Kirche, der mal anruft, sagt, Herr Mörter, das in Samos, das können wir nicht öffentlich machen? Kriegst du da Gegenwind von irgendjemandem? Oder?
Ich kriege von meiner Kirchenleitung kriege ich regelmäßig Gegenwind. Da sind wir dran gewöhnt. Und wenn, dann gibt es ab und zu Treffen. Und dann sage ich immer, okay, wir sind uns da immer einig, wenn ich nach Düsseldorf mal zitiert wurde, mit dem Ergebnis, wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Und das funktioniert. Also, okay.
Dementsprechend haben Sie den Rücken durchaus frei, finde ich. Ne?
Die protestantische Kirche ist da oder die evangelische Kirche ist da einfach frei im Umgang. Ich darf handeln, soweit es unseren Gemeindeprinzipien entspricht oder meinen Überzeugungen und ich verantworten kann. Wir haben keinen Kardinal. Das ist einfach, wir sind da frei.
Kommen wir zu einem spannenden Thema.
Das ist fair, das ist gut und ne, freier Raum. Aber sagen wir auch zum Beispiel in Samos dann durch das Lager zu gehen, immer wieder auch bestimmte Leute zu treffen, neue Situationen, die Situation kennenzulernen, den Leuten ins Gesicht zu sehen, vor der Polizei weglaufen zu müssen, weil die gerade um die Ecke kommen, weil wir werden verhaftet worden und dann in den Zelt rein und wir kriegen Tee angeboten. Ne? Das ist, die haben nichts, ne? Und sind unglaublich gastfreundlich. Und dann siehst du die ganzen Kinder da, ne? Für die nichts passiert. Ne? Das ist so ein Drama. Eine Generation wächst da heran, die keine Zukunft in Deutschland hat, weil sie keine Bildung kriegen. Sie wird die Bildung verweigert und das über Jahre. Ne? Das mache ich dermaßen wütend. Und vor allem auch, wenn man dann die Gesichter der Kinder hat und wir hatten Dolmetscher dabei, also auch mit denen reden und die Geschichten von denen zu hören, denke ich nur, ach du Scheiße, wie sind wir beschissen sind wir drauf, dass wir da zugucken. Wir gucken zu, alle.
Wir gucken alle zu.
Ja. Und das heißt, man kann die Situation ändern. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, ist aber nicht gewollt, weil die Abschreckung zählt. Es geht immer um Abschreckung nur. Das ist, ne, weil alles einladend sein könnte.
Verstehst du, dass die Politik die Abschreckung wählt, weil man sagt, das ist sonst nicht zu steuern?
Nein.
Nein.
Verstehe ich überhaupt nicht. Also, weil es gibt Handlungsmöglichkeiten vor Ort, wie auch hier bei uns im Land. Und wir können viel mehr Menschen aufnehmen und wir können die auch ordentlich begleiten. Und da ist in der Bevölkerung zum Glück eine ganz große Bereitschaft ja da. Ja. Oder Köln hat sich zum sicheren Hafen erklärt mit dem Rat auch. Und der Bundesinnenminister verweigert das. Also, das ist ja schon der Hammer. Und ich glaube, immer wenn man, es gibt überall Leute, die sind nicht okay, egal wo. Nur unter Flüchtlingen, unter Kölnern, Kölnerinnen, völlig egal. Unter unseren türkischen Freunden, Freundinnen, egal. Aber das hat nichts mit einer Ethnie zu tun, mit einem Herkommen, sondern es hat was damit zu tun, Arsch ist Arsch zum Beispiel. Und die sind international. Aber dazwischen, aber die Mehrheit, das sind Leute, die sind okay. Und darum geht es mir. Und eben, das sage ich immer wieder, wenn man Menschen kennenlernt und Situationen kennenlernt, dann ist das, hat das eine andere Selbstverständlichkeit, nach Lösungen zu rufen. Und ich für mich selber sage, ich habe sie nicht gepachtet. Aber wir müssen in diesen Diskurs sozusagen gehen. Wir müssen andere Lösungsmodelle entwickeln, wie was funktioniert. Und das ist auch sehr vielschichtig irgendwo. Aber erstmal geht's darum, die Situation in den Lagern zu verändern. Das können wir nicht zulassen. Und mir sagte es jetzt vor kurzem auch noch jemand, was werden unsere Kinder uns in 50, 60 Jahren fragen? Ich weiß noch, wie ich mit meinem Vater diskutiert habe, der als 18-Jähriger noch eingezogen wurde und Soldat war im Osten, der nicht reden wollte, und wie ich den angeklagt habe, wie ich den fertig gemacht habe, wie ich den gekämpft habe. Ne? Ich hab da mal einen Satz zu gesagt, sie haben aus Verzweiflung geschwiegen und wir haben aus Verzweiflung geschrien, ne? So irgendwo. Ich möchte nicht, dass ich irgendwann später so gefragt werde von Enkelkindern oder was weiß ich. Was habt ihr gemacht damals? Warum habt ihr das zugelassen? Deswegen bin ich da so rebellisch unterwegs. Aber mir ist auch das Rätsel, wie kriegt man diese Betonblockaden in den Köpfen gelöst? Und ihr verliert nichts.
Die Blockade ist ja in den letzten Jahren auch mehr entstanden. Ich fand, es war 2015 bis 2017 gefühlt offener. Da war ja auch viel mehr, auch politisch, ne?
Wahnsinn.
Man muss helfen, Menschen kommen an, man muss Logistik schaffen. Ja. Das ist ja irgendwie vorbei.
Ja.
Was ist da geschehen?
Weil es keine richtigen Regeln gegeben hat. Ja. Eine große Hilflosigkeit des Staates auch. Das hat man den uns Ehrenamtlichen überlassen. Ja. Dann haben wir gelernt, gerade in Köln haben wir gemerkt, gegeneinander ist blöd. Dann lass uns doch Fachgespräche führen mit der Verwaltung, also Ausländerbehörde, die in Köln übrigens, finde ich, klasse Arbeit macht. Die sind ganz okay. Also jedenfalls kann man mit denen gut reden oder Probleme auch lösen. Dann Sozialamt auch, ne? Also dann so wie kriegen wir denn jetzt hier die Situation gelöst? Was sind die Problemfelder? Wie kriegen wir die gelöst? Also ein sehr gutes Miteinander geworden, worüber ich sehr, sehr froh bin. Reicht immer noch nicht irgendwie, aber das ist zum Beispiel ein Weg. Und
Wahnsinn, ganz kurz, haut es einen da nicht komplett zurück? Also wenn ich sehe, wie wir es schaffen, bundesweit gerade Impfzentren aufzubauen, die beheizt sind, die sanitäre Einrichtungen haben, die irgendwas darstellen, europaweit funktioniert das in gewissen Teilen, dass wir es nicht schaffen, eine relativ kleine Gruppe, die auf europäischem Boden gerade ärztliche Versorgung benötigt und vielleicht ein paar Therapeuten und so weiter, das ist eine lächerlich kleine Gruppe.
Ja, klar.
Im Gegensatz zu dem, was wir gerade schaffen für uns als europäische Bevölkerung. Das ist doch absurd.
Ja,
aber es ist
ja wie bei Corona genauso. Es gibt ja nur noch das Thema Corona.
Ja.
Deswegen ist die Lager sind aus.
Eben, komplett weg.
Ach ja, da war da was. Oh nee, das will ich lieber gar nicht wissen. Also irgendwo kann man sich gut vom Hals halten. Viele, viele andere Themen auch irgendwie. Das ist so dieses Egomanische, ne? Also dieses, und ich habe das Gefühl, dass das auch, dass beides da ist. Auf der einen Seite ist die Nachbarschaft hat sich verstärkt durch Corona. Also da ist wieder Bewusstsein füreinander entstanden. Oder auch ich gehe öfters in die Kneipe, beziehungsweise bestell mir da mein Essen, um die zu unterstützen, ne? Das ist auch ungeheuer klasse. Und gleichzeitig aber, wie komme ich am besten klar? So irgendwie. Wann werde ich geimpft? Oder ne? Was weiß ich? Ne? So lächerlich, das ist so lächerlich. Ne? Also für mich ist das Impfen. Ich finde Impfen gut, aber das ist nicht mein Problem.
Wenn jemand anders eine Dosis bekommt, ist es halt auch gut, egal in welchem Land.
Ja, klar, genau. Aber es ist schon bezeichnend. Ich habe mal von den Kopenhagener Stadtentwicklern, die hatten mal in einer kleinen Gruppe gefragt, wie habt ihr das hingekriegt? Die Kopenhagener Innenstadt so autofrei zu kriegen. Ist eigentlich ganz einfach. Zwei Wörter. Wir haben es gewollt und wir haben es gemacht. Das ist in Köln ganz natürlich ganz, ganz schwierig. Denn A, ist es wenig gewollt.
Gewollt haben wir ja schon hier sitzen. Wollt mit
ja,
V.
Wollt. Ja, das ist ja schon mal wirklich ganz viel Hoffnung, die da, also ein neuer Wind, der da aufkommt und eben auch europäischer Wind. Das finde ich auch so super, ne? dass da mehr reinkommt.
Lass uns trotzdem nochmal einen Step zurückkommen. Wir machen als KG Ponyhof e.V. bei dir den kleinsten Weihnachtsmarkt der Stadt im Hof der Lutherkirche.
Wunderbar.
Und was wir da gemerkt haben über die mehrere Jahre, die das jetzt stattfindet, außer im letzten Corona-Jahr jetzt, war dieses unfassbare Angebot, was ihr da habt für Senioren, für Familien, für weiß nicht was. Es fand immer was statt.
Immer was los,
ich war dann eine ganze Zeit lang täglich oder verschiedene Leute und haben gesagt, krass, wer hier alles hinkommt, was hier passiert, was hier gemacht wird. Da oben wird Yoga gemacht, da wird das, da gibt es verschiedene Räumlichkeiten. Das ist ein ganzes Fädel.
Karate für Senioren.
Karate für Senioren. Dann wirklich, also vom Tanztee über irgendwie und Veranstaltungen in der Lutherkirche und das bündelte alles, was mir oder vielen nicht klar war in dem Moment. Und das zu beobachten, was du, ich würde auch behaupten, deine Frau, euer Team dort aufgebaut haben.
Das ist ein Team,
und, ja. Und jetzt musst du da bald weg. Weil die Evangelien da irgendwie so ein merkwürdiges, also während wir uns mit 80-jährigen, unfassbar katholischen, vollsenilen Deppen rumschlagen müssen, müsst ihr eigentlich mit 65 da weg.
Ja,
das,
also
ist,
ich würde,
das ist fürchterlich ich würde, für das ganze
Viertel. Ich würde jetzt würde mein letzter Urlaub verrechnet, jetzt würde ich schon aufhören.
Ja.
Ende März wäre es dann offiziell, würde ich in Pension gehen. Ich bin jetzt nicht der klassische Pensionär, das passt nicht so ganz zu mir. Dass so sehr ich Kneipen liebe und Cafés, aber den ganzen Tag Cappuccino trinken oder Wein
muss
und
Bier. Muss ja nicht nur Cappuccino sein.
Aber. Ja, genau, sag ich ja. Ne, nee, das geht nicht. Ich habe um anderthalb Jahre verlängert.
Ja. Das kann man machen.
Ja, man kann bis zu 3 Jahre verlängern bei uns. Und ich habe jetzt gesagt, ich mache 1,5 Jahre, weil unsere Leute mich da auch gebeten haben. Hatte ich eigentlich nicht vorgehabt. Aber dann habe ich gesagt, ein Kapitän verlässt das Schiff nicht im Sturm. Und ich möchte die Lutherkirche als Modell von Kirche der Zukunft aufstellen. Mhm. Also viele Schultern stellen, was wir teilweise schon sind, das einfach noch, wie heißt das, solide machen, ne? Resilienzfähig irgendwo. Und danach bin ich nicht weg, sondern ich gründe meinen eigenen Verein. Der Arbeitstitel ist im Augenblick Hans sucht das Glück e.V.
Wie ist der Titel?
Hans sucht das Glück. Das heißt aber, das auch für den Einsatz eben an den EU-Außengrenzen, im Sudan, was Menschen was Entführungen angeht, Menschenhandel, ist egal. Ne?
Also aber mit Hans sucht das Glück bleibst du als Base in der Südstadt auf jeden Fall.
Ja, ja. Mir fehlt nur noch die Wohnung, aber das ist ja machbar irgendwie.
Wir haben schon hier Podcast-Wohnung vermittelt.
So, kommst du nochmal also, zu uns. Das heißt, das ist ganz klar. Ich bin Südstädter, also ich bin Kölner.
Du bist Bonner, gebürtiger.
Ich bin gebürtiger ich Bonner, auch, ja. Aber eben, ich habe früher als Kind immer im Rhein gespielt. Jetzt haben wir gestunken. Damals hat der einfach nur gestunken. Da musste man immer danach kräftig schrubben. Aber von uns nie jemand ertrunken, weil wir den Rhein kannten. Und dann ist klar, wenn du die ganze Zeit die Kindheit quasi, wenn man im Rhein aufwächst, dann geht's ohne Rhein nicht. Und gleichzeitig hat er eben Strömung und der hat mich einfach 28 Kilometer weitergetragen. Für mich gab's auch keine andere Alternative zu Südstadt. Aber
du treibst dich nicht weiter Richtung Norden, du bleibst jetzt hier in Köln.
Ja, sicher. Ja, man hat mich nach Berlin gelockt mit supergeilen Angeboten, also wirklich, wo mir das Wasser aus den Mundwinkeln lief.
Politisch oder kirchentechnisch?
Nee, gesellschaftlich, kulturell.
Okay.
Und 3 Paläste zur Auswahl, um da arbeiten zu können und Geld dafür. Ja,
dann hörst du einmal Black für sich an den Deckel, dann sagst du, nee, bleib
genau. Das war vor allem, dass es kein Karneval gibt. Das war für mich unerträglich. Und die Spree ist einfach so klein. Also zum Besuchen, die Freunde besuchen, ist das okay. Aber es ist Köln. Das ist, und ich mache eben weiter, nur auf eine andere Art. Auf der Lutherkirche bleibe ich verbunden, soweit das erlaubt ist oder so. Also ich mache weiter.
Das ist, wie ist denn, da jetzt nochmal, weil man hört so viel. Gemeinden werden zusammengefügt, da kommt jemand, der von sonst wo und der nichts kann oder was auch immer. Wie ist eine Idee? Was passiert danach?
Also ich hoffe erstmal, dass wir neu bauen können, noch, dass ich das noch hinkriege, dass wir einfach zukunftsfähig da mit dem Gelände sind. Da brauche ich 1 Million Euro, die mir da noch fehlen.
Die kriegst du zusammen.
Muss ich da mal rausgehört. Muss ich mal gucken, genau. Da habe ich auch Ideen für. Housing First zu machen, eben auch das Obdachlosen-Apartments in der Lutherkirche dann sind in Zukunft. Also keine Luxuswohnungen für Refinanzierung. Deswegen brauche ich eben Geld. Und dann wird eine Nachfolgerin gewählt. Aber erstmal nur bis Ende 2029, weil unsere Kirche fehlt das Geld. Also A, treten zu viele Leute aus und Kirchensteuer werden einfach weniger. Und die reichen sowieso nicht.
Für damit das, was zum ich Thema, mache. Weil glaube ich viele Leute das nicht differenzieren können. Was nee. Kardinal Wölke hier gerade veranstaltet oder was da allgemein passiert, Riesenaustrittswelle, das trifft euch auch?
Ja.
Obwohl
Kirche ist Kirche.
Konkreten, genau,
Kirche die ist Leute Kirche. Denken nicht drüber nach, die gucken auch nicht hin.
Da musst
hin.
Du doch ein unfassbar, also wenn ich jetzt ich überlege,
ich
da ist ein Gastronom, der,
genau.
Ich sag mal vorsichtig, der wie kann man das vergleichen? Der Essen streckt, ja, es ungenießbar macht, genau, den Leuten verkaufen, deshalb gehen Leute nicht mehr in die Gastronomie. So. Verkauft, deshalb habe ich keinen Bock mehr auf Kirche. Da musst du doch, also würde ich kotzen als Gastronom, ja, ja, da musst du doch durchdrehen. Na, also, und du bist verhältnismäßig ruhig.
Ich kann dir sagen, manchmal geht mir
also,
so...
Also du hast auch seine Handynummer, oder nicht? Vom Kardinal, denke ich mal von aus, oder?
Ja. Der hört ja schon mal was von mir und hat sich schon mal bei meiner Kirchenleitung beschwert. Also. Da sind die sich dann einig, von wem es darf ich nicht. Ja, ne, ich sag trotzdem, was ich denke. Also es ist schon so, ich muss dem Geld wahnsinnig hinterherlaufen für all das, was wir machen. Mhm. Kirchensteuer reichen da überhaupt nicht. Könnte ich Druckerpatronen von bezahlen. Meine Sekretärin, meine Assistentin mit einer halben Stelle muss ich durch Spenden finanzieren, sonst hätte ich keine. Ich würde untergehen, ne, so irgendwo. Das geben die Kirchensteuer nicht mehr her. Und das ist gut. Aber es kommen permanent Leute, die nicht in Kirche sind und sagen, du bist aber Kirche, du musst mir jetzt helfen. Also und das sind teilweise Extremsituationen, also wo jemand einfach ein Kind verloren hat, das einfach umgekommen ist, gestorben ist, warum auch immer, ne? Oder irgendwie kannst du nicht die Beerdigung halten, kannst du mich begleiten? So denke ich immer, ich mache das dann, ne? Weil das sind ja nur extreme existenzielle Situationen. Aber manchmal kriege ich schon den Hals, ne? Oder du machst so geile Hochzeiten, ne? Dann sag ich, Moment mal, ne? Das ist auch nicht existenziell. Da kann ich gut Nein sagen. Aber es ist schon dieses Haben, ne? Wenn ich Kirche haben will, ne? Mhm. Oder wenn ich was Gutes, eine gute Begleitung haben will, dann komme ich. Wenn ich Hilfe brauche, dann komme ich, weil das ist der Kirchturm, der signalisiert das, ihr seid zuständig. Aber ich habe schon 10 Jahre keine Kirchensteuer mehr bezahlt. Aber es gibt ja noch ein paar Idioten quasi, in Anführungsstrichen, die es immer noch tun, die dieses System aufrechterhalten. Und das frustriert mich manchmal schon. Mhm. Aber stolz bin ich darauf, sagen zu können, dass im Bereich der Lutherkirche 3.500 offizielle Gemeindeglieder, eine ganze Reihe, die auch aus anderen Stadtteilen bei uns angedockt sind, also einfach sagen, weil sie sich bei uns wohlfühlen oder angesprochen fühlen, weil wir einfach modern sind, dass die Kirchenaustritte in der Südstadt die niedrigsten sind. Weil das schon ein bisschen wie Verrat, ist. Da freue ich mich drüber. Das macht mich wirklich glücklich. Und jeder Austritt tut mir eigentlich weh. Weil ich denke, Leute, habt ihr mal geguckt, was wir machen? Habt ihr da wirklich mal hingeguckt? Ist das so scheißegal? Ne? Ist das, und was ist, wenn wir nicht mehr da sind? Ne? Wer macht das denn? Also ich sage zum Beispiel, Leuten, die ausgetreten sind, schreibe ich einen Brief. Ja, kann es ja sein, dass ihr im Wald beten geht. Schön, ihr habt die unterschiedlichen Gründe auszutreten. Vielleicht ganz berechtigt. Also ich bin ja auch sehr kirchenkritisch, ne? Also kein so Gesamtsystem-Fan. Aber jedes System hat seine Vorteile und seine Nachteile irgendwo, egal welches. Jedenfalls sage ich denen, wenn euer Baum eine Hausnummer hat in dem Wald, dann gebt mir das bitte, damit ich zum Beispiel meine Kirchenasylanten, die wir schützen, damit ich da hinschicken kann. Oder jemand, der in Not ist, damit ich sagen kann, der kann da zu deinem Baum kommen irgendwie, ne?
Wir müssen zum Ende kommen, aber ja. Mit dir kann man ja, mit allen vorher auch schon, mit dem Kajaker, mit der Jennifer. Heute ist wirklich sehr, sehr, wie soll ich sagen, redselig und sehr positiv, aber Kirchenasyl, erklär mir das mal ganz kurz. Ich verstehe das nie. Sind da Menschen bei euch gerade versteckt? Gibt es das sowas?
Nein, versteckt sind sie nicht. Sondern
da kann keiner ran.
Wir teilen dem Bundesamt mit, dass wir einen Menschen unter den Schutz unserer Kirche stellen. Und das heißt, damit hat er eine offizielle Adresse, ist also bei uns lokalisiert, er ist nicht untergetaucht, das hat das BAMF oft behauptet, aber Gerichtsurteile haben zum Glück das Gegenteil dann festgestellt. Das sind Situationen, wo wir sagen, eine Abschiebung zum Beispiel, eine Frau, die rübergeschleust wurde über Gibraltar nach Spanien und direkt in den Menschenhandel reinkam, nicht in die Prostitution. Es schaffte, mit zwei anderen Frauen aus diesem Haus abzuhauen, nach Deutschland kam und in Köln dann abgeschoben werden sollte, nicht weil die Kölner Ausländerbehörde das hatte, sondern das Bundesamt, also der Horst Seehofer letztlich. Die Erstland war Spanien, also dann muss sie nach Spanien abgeschoben werden. Dann haben sie sofort unter Kirchenasyl genommen, denn wenn die nur Männer hörte, die Spanisch redeten, kriegte die Schweißausbrüche und geriet in Panik. Mhm. Dann kann ich, so eine Frau kann ich nicht dahin wieder zurückschicken, wo sie die Sprache mit Gewalt verbindet. Logistisch,
die ist dann in Räumlichkeiten bei euch?
Nee, so viele Räumlichkeiten haben wir nicht. Wir haben,
aber die hat euren Schutz.
Wir haben jetzt aktuell haben wir 9 Kirchenasyle laufen. Ja. Und das ist schon, wenn bei uns Platz ist, sind die bei uns. Ja. Aber genauso bei Gemeindegliedern oder bei Freunden, ne, Unterstützern. Ganze
Logistik, die das dann.
Genau. Aber da gehört wahnsinnig viel dazu. Also zum Beispiel die Ärzte, die haben ja keine Krankenversicherung. Wir haben jetzt gerade 3 Fälle laufen, wo Operationen notwendig sind. Wir haben das Geld dafür überhaupt nicht. Wir müssen die Operationen bezahlen. Das Krankenhaus, ne, das müssen wir gerade lösen. Ich hoffe, dass wir da mit dem Sozialamt irgendwas hinkriegen in Köln, aber weiß ich nicht. Also es ist schon eine sehr komplexe, aufwendige Geschichte, so ein Kirchenasyl zu machen. Es kostet einfach auch richtig dick Geld, weil wir Unterhalt zahlen, wir zahlen einfach alles, ne, so irgendwo. Aber ohne die Unterstützer und Unterstützerinnen, eben wie Ärzte, und zwar der unterschiedlichsten Art, wird das gar nicht gehen.
Ich hätte noch eine Frage.
Ja, können wir noch? Frage, ja.
Können wir 2 Minuten dranhängen?
Ja. Wie wird das immer auch so
kurz? Ja, so viele Leute wissen das nicht. Und es gibt so viel, was du erzählen könntest. Aber ich habe bei dir einen Fall mitbekommen, wo du quasi von einem Geflüchteten, der bei dir war, dem du zugewandt warst, der Familiennachzug kann man gar nicht sagen, ich glaube, einen Bruder nachgeholt hat, wo es darum ging, dass Gelder zusammengesammelt werden mussten, damit er hier hingeschleust wird.
Nee, der war entführt.
Ah, so rum war's. Sorry.
Der war im Sudan entführt.
Den du quasi freigekauft hast. Ja. Und ich habe diese Wege damals, das läuft so, man überweist Geld auf ein Konto. In Bremen nein, war das in dem Fall?
Nee.
Darf ich das sagen?
Das ist schon richtig. Das ist das Hawaii-System. Also es wird nicht auf ein Konto überwiesen, sondern das afrikanische Bankensystem läuft ohne Banken. Auf Vertrauen und Hand in Hand und Anruf. Das Geld ist da, ich hab jetzt das gekauft, bei dem hat die Schulden, dann geht das, ne, das ist ein von Hand zu Hand System. Ganz für uns Europäer völlig dubios, ne? Wir würden das nie machen, mit Kredit im Grunde dann auch. Okay, der hat gesagt, das kommt, ja, okay, dann gebe ich das Geld jetzt schon weiter, obwohl der es noch gar nicht hat, weil die Wege länger dauern, ne, sondern du, ganz irre Geschichte irgendwie. Ja. Und, Das ist der klassische Menschenhandel, der genauso Teil der Abschreckungsdoktrin Europas ist. Das heißt zum Beispiel im Sinai gibt es, da hat Arte mal drüber berichtet, bei Anruf Folter. Das heißt, ich habe das einmal mitgekriegt. Also das heißt, die Entführer benutzen das Handy des Entführten. Dann werden die nächsten Angehörigen in Europa angerufen, die angekommen sind. Dann gibt's Elektroschocks oder flüssiges Plastik wird auf die Haut gegossen. Das heißt, die Menschen schreien. Und das ist natürlich klar, dass das ein fürchterlicher psychischer Stress für die Angehörigen hier ist. Und klar, um jeden Preis zu versuchen, den da rauszuholen. In der Sinai-Wüste gab es 2 Lager, 2 Beduinengruppen waren das, die von einer Eritreerin, 75 Jahre alt, die in Mailand lebt, einmal im Jahr besucht wurde, in Anführungsstriche, in Verbindung mit einem Imam zusammen, der die Entführer kannte. Dann sind die dahin und haben die Entführte entführt. Das heißt, die wussten, wann die Wächter besoffen sind, morgens um 2, ne, Muslime auch, aber besoffen, und haben dann Leute da rausgeholt. Dann dachte ich, wo sind denn verdammten Marines, die Killerkommandos? Wieso holen, wenn das eine 75-jährige Frau schafft und weiß, wo diese Lager sind, wieso ist Europa nicht in der Lage, diese Leute zu befreien? Und das heißt, Frauen werden verkauft auf den Prostituiertenmarkt oder nach Saudi-Arabien, ne, aus Haushaltshilfe, ohne Rechte 7 Tage, 24 Stunden, Kinderpädophilie oder Organauswertung und Sklaven. Es gibt einen richtigen Sklavenmarkt in Nordafrika.
Wenn du kriegst, glaube ich, da sehr, sehr viel mit. Dann schaltest du auch die Kripo ein. Wie geht man dann vor?
Ich habe das versucht. Deutschland ist nicht zuständig, ist die Argumentation, weil es sind keine deutschen Staatsbürger. Fertig, Ende aus. Und dann sage ich, wieso? Aber die Angehörigen leben doch hier in Köln. Ja, aber sie sind, das ist aber erstmal nur subsidiärer Schutz oder, ne, sie sind für 3 Jahre anerkannt und dann weiß man, sie sind keine Deutschen. Sie sind keine Deutschen. Sie haben keine Rechte. Und oder die Mutter, die zusehen muss, wie ihr 15-jähriger Sohn eventuell ermordet wird, weil sie das Geld nicht zusammenkriegt für ihn und so. Und das darf keine Geldsache sein, sondern diese Leute müssen gejagt werden. Und zwar mit allen polizeilichen Möglichkeiten, die es von Europa und auch Afrika gibt.
Da gibt's ja Möglichkeiten.
Aber es ist nicht gewollt. Ist nicht gewollt. Das ist Teil der Abschreckungsdoktrin Europas. Und das ist das, was mich auf die Palme bringt. Diese Heuchelei, diese Gnadenlosigkeit, diese absolute Unbarmherzigkeit und dieses, dass ein Menschenleben nichts wert ist, wenn es eine andere Hautfarbe hat.
Das ist kein schönes Schlusswort, aber vielleicht ein wichtiges.
Ja.
Und deshalb, Hans, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir nächstes Jahr wieder Karneval feiern können und ich nicht nur Netzstrümpfe anziehe, sondern mir das Gesicht wieder bunt schminke.
Hundertprozentig.
Und du die wunderbare Nubbelrede am Fidos hältst.
Ja, genau. Wir haben viele vermisst dieses Jahr.
Aber wobei, wie J.P. Weber ja gesagt hat, du bist eine Jode, ne? Das fand ich so klasse von ihm. Ja,
doch, habe ich gehört.
Den kleinen Nubbel verbrannt hat dann Bier und Brauhaus und sagt, nächstes Jahr bist du 3 Meter groß. Und ich sage hier immer, der Nubbel ist nicht schuld. Wir sollen weg von den Sündenbock-Mentalitäten kommen und sagen, der Nubbel ist einer von uns. Das ist ein ganz lebendiger, kräftiger, deftiger Typ oder Typin, ist er eher männlich oder weiblich. Den brauchen wir.
Wir fragen jeden unserer Gäste nach seinem Lieblingslokal, seinem Lieblingsfädel. Bei dir ist das, glaube ich, recht einfach. Aber wo gehst du hin? Wo gehst du erst mit deiner Frau zum Entspannen? Man hat gerade gehört, du brauchst immer wieder Gelegenheit, glaube ich, mal entspannen zu können.
Ja, das ist
du treibst dich hin.
Das ist ja gar nicht so einfach. Ich bin jetzt auf die neue Bagatelle natürlich gespannt, wenn das bei euch wieder losgeht. Da freue ich mich drauf. Schöner Ort. Genauso. Es gibt so viele Orte, wo ich gerne wäre.
Die drei Zeit liebsten.
Aber ist natürlich Philos, ist natürlich klar. Ne? Ja. Was Essen angeht, ist Roland-Eck einfach auch super. Tolle Leute, weil da einfach Qualität ist, sowas wie das Café Sur, so Orte, wo man einfach mal sein kann.
Das ist ja auch geil, bei deiner Kirche, entschuldige, die lokal, wer es nicht weiß, ist alles
quasi,
Zirkel.
Ist quasi alles Wohnzimmer, ne? Café Sur, so einfach.
Ja, genau. Aber da ist ja auch schon wirklich Tolles vorhanden, wo man wirklich von morgens bis abends toll ausgehen kann.
Ja, klar.
Ja. Und dein Lieblingsessen, Leib- und Magenspeise?
Aber ich freue mich auf die Spargelzeit wieder. Also das ist schon so und so. Ja, Ratatouille habe ich gerade gehört von Jennifer. Also das ist sowas, also ich bin da auch eher sowas gemüsemäßig, salatmäßig unterwegs. Und ab und zu mal schon ein leckeres Tierchen aus der Eifel, ist auch nett. Aber das muss glückliche Tiere.
Hans, vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist. War ein großartiger Talk. Der ganze Tag heute war, glaube ich, sehr prägend. Ne? War sehr vielschichtig, war, was wir heute hier so an Themen hatten. Super interessant. Du hast noch einen Musikwunsch, ein Lieblingslied, was du dir jetzt wünschen kannst.
Aufgrund dieses Gesprächs würde ich sagen, da gibt es nur eins, Imagine.
Da kriege ich ja Pippi in den Augen. Ja, großartig.
Ja, nutzen wir vorher. Vielen Dank, Hans.
Ja, gerne. Daniel, mach den.
Martin, danke dir.
War mir ein Vergnügen.
Schön war's heute.
Super, Podcast Nummer 8 nächste Woche. Und vielen, vielen Dank, Hans und allen anderen. Das war wirklich sehr, sehr schön heute.
Schönen Abend oder schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr das hört. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
All the people sharing. Das war der Podcast aus der Bagatelle Südstadt. Aufnahme und Schnitt Olli Blum.